Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
Dienstagabend, ein spannender Tag, geht mit dem Höhepunkt zu Ende. Der Höhepunkt Gerald Gross, unser Bestseller-Autor. Ja. Jetzt kommt es schon mit dem nächsten Büchel daher, zur Umweltverschmutzung, was du da betreibst. Bitte? Im weitesten Sinn, aber gut.
Bei mir kriegt man zum Buch auch eine Heizdecke, ist überhaupt kein Problem. Und das um 99 Cent.
Tadellos. Und Rudi Fussi leider noch nicht als Autor tätig, aber was geht, dies kann ja noch werden, oder?
Schauen wir. Ja,
sozusagen Fussis Erlebnisse. Auch das wäre spannend.
Sind also nicht jugendfrei.
Gegen Gerald Gross, wir wissen, Sie lieben dieses Duell. Und ich liebe es besonders, deshalb darf ich da wieder mal in der Mitte sitzen, in der Hoffnung, ich überlebe es. So, fangen wir doch einmal mit dem Lieblingsthema der FPÖ und damit natürlich auch von Gerald Gross an. Das ist die Spritpreisbremse. Die wurde, wir haben es ja gerade gesehen, vom Herrn Schnedlitz gerade wortreich präsentiert, nämlich abpräsentiert, wegpräsentiert das Regierungsmodell, herpräsentiert seines. Das Resultat ist, beim Regierungsmodell kennt sich jetzt keiner mehr aus. Die FPÖ hat es halt derartig chaotisch dargestellt, weil es ja wahrscheinlich auch chaotisch ist, dass keiner mehr weiß, was jetzt diese Spritpreisbremse der Regierung ist und wann sie kommt und ob man da jetzt tatsächlich 2 Monate warten muss, bis sie eintritt und wer jetzt aller die Marge abgeschöpft wird etc. Gerald, kennst du dich aus? Weißt du jetzt, was auf uns zukommt? Und wie ist deine Einschätzung dieser genialen 10-Cent-Spritpreisbremse?
Ich weiß, was auf uns zukommt, das seit 3 Wochen, weil ich jeden Tag oder jeden zweiten oder dritten Tag dazu gezwungen bin zu tanken. Und ich tanke halt nicht mehr um 1,47 Euro, sondern ich tanke um 1,90 Euro.
Na, das weiß
ich. Um 1,95 Euro.
2,20
Euro. Und das ist für mich leistbar, tut weh, ist aber leistbar. Das ist für viele andere Menschen, die genauso wie ich auch das Auto brauchen, weil sie nicht zum Spaß in der Gegend umfahren, sondern ihren Beruf nachgehen, damit es ökonomische Freiheit haben, ihre Kinder in die Schule führen, in Wahrheit unleistbar. Und in weiterer Folge wird durch den erhöhten Treibstoffpreis Diesel und Benzin, in dem Fall Diesel mehr, werden die Transportkosten steigen, damit werden die Lebensmittelkosten ansteigen, damit wird im Übrigen die Mehrwertsteuersenkung auf die Lebensmittel im Juni verbuffen. Buff macht's und die Regierung dilettiert. Warum dilettiert eine Regierung? Weil sie aus Dilettanten besteht und das ist das Riesenproblem. Schau, wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, dass wir die letzten 3 Wochen einen Anstieg von ca. 40 Cent gehabt haben 70. Auf den Liter. Je nachdem.
70.
Nein, je nachdem. Sagen wir zwischen 40 und 70. Und du hast von der Regierung eine Spritpreisbremse mit höchstens 10 Cent, also jeweils aus 5 Cent bestehen. Und das möglicherweise nicht nächste Woche oder die Woche, sondern erst in 2 Monaten oder am Sankt-Nimmerleins-Tag. Dann würde ich sagen, das ist eine Verhöhnung der Menschen in dem Land, ganz einfach. Es ist verhöhnend, es ist menschenverachtender Zynismus.
Ich meine, du bist ja auch einer, der relativ viel in der Gegend herumkurft, vom Waldviertel nach Wien und wieder retour.
Mit einem E-Auto.
Mit einem E-Auto. Das heißt, du bist einer derjenigen, sagst du,
mir ist das völlig wurscht.
Ja. Ich tank sowieso aus der Steckdose. Dass die Steckdose auch teurer wird, hat sich zu dir noch nicht herumgesprochen.
Selbst wenn die,
Selbst wenn die Steckdose teurer wird. Dir ist das wurscht, weil du fährst mit deinem E-Auto.
Mir ist das völlig wurscht.
Aber gesamtpolitisch und für die anderen Zuseher, die wir hier haben, kann es ja nicht ganz
wurscht. Nein, natürlich ist ein Drama. Warum ist der Spritpreis so hoch? Weil eines der Vorbilder von Herbert Kickl, der Herr Trump, einen Krieg angefangen hat. So, jetzt ist die Straße von Hormuz blockiert. 20% der Gastransporte, Öltransporte gehen da durch. Gehen jetzt nicht durch, deshalb steigt der Preis. Die Regierung hat vorgeschlagen, 2 Dinge zu machen. Einerseits diese Mehreinnahmen, die sie haben, über eine Senkung der Mineralölsteuer weiterzugeben. Und das Zweite ist, dass man die Margen der Konzerne begrenzt. Der Vorschlag der FPÖ jetzt lautet, dass nur die Steuerzahler für diese Senkung aufkommen sollen. Die Freiheitlichen fordern, dass wir über 3 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um den Spritpreis zu senken. Das in einer Situation, wo wir Defizit verfahren haben, wo der Marta Boreccia sagt, wir müssen noch 2 Milliarden einsparen, wollen die noch 3 Milliarden ausgeben. Und dann kommen die her, musst du verstehen, ich glaub, das gibt's nicht. Sagen die, nein, das finanzieren wir, indem wir da diese 2, irgendwas Milliarden der Ukraine nicht geben. Das Problem ist nur, das hat die Eva Schütz gestern hervorragend erklärt, Die 2, irgendwas Milliarden gibt es nicht. Das ist eine Hoffnung, die sind nicht bei uns im Budget, die sind nirgends. Und dann geht die FPÖ noch her und fordert, was das Absurdeste ist, man soll bitte bei Klima und erneuerbaren Energien sparen, gerade bei dem, das wir brauchen, wie ein bisschen Brot, damit wir endlich aus der Abhängigkeit von diesen fossilen Energieträgern herauskommen. Wo da jeder Experte sagt, das ist das Allerwichtigste, damit uns sowas nicht noch einmal passiert. Das heißt, die Freiheitlichen wollen, dass der Steuerzahler brennt. Die Regierung will, dass ein Teil der Steuerzahler brennt und ein Teil die Konzerne. Die Freiheitlichen wollen um 3 Milliarden absenken, haben 0 Euro Gegenfinanzierung dafür. Das würde uns in eine Budgetkrise führen. Die Regierung macht viel weniger, aber das ist noch darstellbar. Das ist seriös. Alles andere ist überhaupt nicht seriös. Meine große Hoffnung ist, um das einmal deutlich zu sagen, ich hoffe, dass dieser Krieg bald vorbei ist.
Dem kommen wir mit.
Und dann muss es runtergehen, dann geht es auch wieder runter und fertig.
Und fertig.
Und fertig.
Was sagt der Herr Gross zu und fertig und zu die FPÖ ist durchgeknallt und bringt uns in eine dramatische Budgetkrise?
Ja, ja. Kroatien ist in einer dramatischen Budgetkrise. Wenn Kroatien das genauso macht, genauso. Slowenien in einer dramatischen Budgetkrise, weil es genauso macht. Spanien, Pedro Sánchez in einer dramatischen Finanzkrise, weil es handelt. Ungarn in einer dramatischen Finanzkrise. Mein Erlebnis vom Wochenende, ich vertone es gern noch einmal. Shell-Tankstelle 40 Kilometer vor Budapest, 1,50 Euro. Shell-Tankstelle Österreich, 2 Euro. Und jetzt fragst du, wer verdient. Wenn der Wolfgang Fellner also recht hat, dass der Preis die letzten 3 Wochen um 70 Cent gestiegen ist, dann hat der Finanzminister, der von dir vertretene, gerade bei jedem Liter 35 Cent mehr als noch zuvor verdient. Und das, was die FPÖ will, natürlich stimmt's, und das, was die FPÖ will, ist genau, dass die Mehreinnahmen des Finanzministers, der im Übrigen der größte Kriegsgewinnler ist, der ist ja noch schlimmer als die Mullers, der ist ja noch schlimmer als der Trump, der sagt ja in allen Fernsehsendungen, er kann auf die CO2-Bepreisung nicht verzichten, ganz im Gegenteil, er sieht den angestiegenen Treibstoff als Möglichkeit, sein Budget zu sanieren. Das ist ja noch schlimmer. Das für einen Sozialdemokraten. Und dann herzugehen und zu sagen, wir tun gar nichts, wir lassen es wieder durchrauschen. Dein Genosse, der Herr Babler, sagt, niemals, niemand hat die Absicht, dass, wie die Walter Ulbricht, niemand hat die Absicht, das durchrauschen zu lassen. Jetzt lassen sie es wieder durchrauschen. Jetzt wird wieder die Inflation ansteigen. Oh. Und deine billige Argumentation am Schluss, dass ich sage, der Donald Trump ist schuld, der Donald Trump, die Mullers sind schuld. Warum sagst du nicht gleich, der Bibi Netanyahu sind schuld? Also die Israelis, weil sie ihre Realität, ihre Existenz verteidigen sollen, sind schuld, dass der Herr Matterbauer und der Herr Babler zwei Geisterfahrer sind, die nicht in der Lage sind, aus anderen Best-Practice-Beispielen in Europa ein wenig nachzuschauen und zu sagen, jawohl, wir sparen nicht. Also, nehmen wir die CO2-Bepreisung.
Also Rudi,
9%, nein, nehmen wir die CO2-Bepreisung.
Wie lange jetzt noch?
Die CO2-Bepreisung war ja, damit du was lernst. Die CO2-Bepreisung wurde eingeführt, damit man den Österreichern den Klimabonus auszahlt. Den Klimabonus kriegt kein Mensch mehr, aber die CO2-Bepreisung haben sie losen. Ja, ist die CO2-Bepreisung jetzt der Schuldendefizit Peterspfennig, den wir alle zahlen müssen in einem Höchsteuerland, nur weil Sozialisten, Grüne und Schwarze nicht wirtschaften können.
Gerald, leider.
Freund!
Gerald, leider wie immer, wenn du laut wirst, keine Substanz. Wenn die FPÖ fordert, 3 Milliarden auszugeben, dann hat das mit Spanien nichts zu tun, mit Slowenien nichts zu tun, mit Kroatien
warum auszugeben?
Nichts zu tun. Weil die Senkung, die die FPÖ fordert, laut FPÖ selbst, über 3 Milliarden Euro ein Loch ins Budget.
Nein,
das
sagen der Finanzminister weniger verdient.
Das sagen die Freiheitlichen selbst. Wenn du behauptest, gerade wieder dich als ahnungslos offenbart hast, auf offener Bühne, was tragisch ist, weil ich diskutiere gern mit dir, aber da ist nichts da. Da redet man ins Leere hinein. Das ist wirklich unfassbar, was du aufhörst. Ich erkläre dir auch, warum.
Ja, ja.
Die Mineralölsteuer steigt nicht an.
Nein, eh nicht. Aber dafür
das ist
die Mehrwertsteuer
fix,
und die CO2-Bepreisung.
Das ist ein Fixbetrag.
Ja.
Die CO2-Bepreisung.
Ja, aber ein Fixbetrag vom Gesamtpreis. Und wenn der Gesamtpreis ansteigt.
Der Fixpreis bleibt gleich. Nein, das sind 39,6 Cent sind es immer. Fertig. Die Mineralölsteuer bleibt immer gleich. Vielleicht solltest du Dudi, wenn du dich mit Tagespolitik beschäftigst, so wie der Herr Groß, kennst gemeinsam bei mir Nachhilfe nehmen.
Mehrwertsteuer
gibt es noch und die CO2-Bepreisung. Ja. Die Abschaffung der CO2-Bepreisung würde 1 Milliarde Euro kosten.
Ja.
Wie finanziert man das? Was der Materbauer nämlich macht, ja, du hast gesagt, der Materbauer hat gesagt,
er finanzieren müssen, dass man beim Klimaticket eingespart hat.
Er kann, wir haben das zur Budgetsanierung gebracht, die
CO2-Bepreisung. Also Klimaschutz natürlich. Zur Budgetsanierung?
Nein.
Spannen?
Für die Transformation von Wirtschaft und Industrien in der Stadt.
Es geht ja nicht in die
Rudi, Förderungen.
Rudi, hab acht. Es geht ja nicht um die Transformation.
Natürlich.
Nein, es geht darum, dass ein Finanzminister ein billiger Wegelagerer ist, der den Leuten die Taschen, das Geld aus der Taschen zieht und mit erhöhten Treibstoffpreisen nun erhöhte Einnahmen hat. Und die sozialistische Denkweise der Wirtschaftliche kommt wieder zum Ausdruck. Du redest von Mehrausgaben. Nein, es nennt sich nicht Mehrausgaben, es sind Mindereinnahmen. Weißt du, was eine Ausgabe ist? Eine Ausgabe ist, schau, Rudi, ich erkläre dir das. Ich habe zwar Rechenprobleme, ein mathematisches, wissen wir seit eurem Parteitag mit den Excel-Dateien. Eine Ausgabe ist, wenn ich aus dieser Tasche den einen Euro gebe und dir umschupfe. Dann ist das von mir aus gesehen eine Ausgabe, bei dir eine Einnahme. Mhm, ja. Wenn ich dir aber den einen Euro gar nicht gebe, sondern in meiner Tasche halt, oder vielleicht sogar mein eigenes Vermögen, in dem Fall von dir weniger bekomme, dann ist es eine Mindereinnahme. So, wir wissen, dass der Finanzminister seit drei Wochen, der sozialistische Finanzminister, auf Kosten der Pendler, der Familien, aller Menschen, die Auto brauchen, gerade sein Budget finanziert.
Wie viele Mehreinnahmen waren das in drei
saniert.
Wochen? Wie viel? Wie viel? Wie viel Mehreinnahmen in drei
Weißt
Wochen?
Du's?
Ich weiß es.
Ja, wie viel?
27 Millionen Euro.
Na ja, reicht ja. Na ja, reicht ja. Und
27
jetzt
Millionen?
Das rauf.
Es war
ja,
zwei
das
Wochen,
reicht ja.
In zwei Wochen
waren 27 genau, Millionen.
Reicht ja. So,
in zwei Wochen.
Das ist einmal der erste
Millionen.
Punkt. Das ist einmal der erste Punkt.
3 Milliarden
so.
Kürzen, die Mehreinnahmen
Nein,
sind 27 Millionen.
Es geht jetzt um Mindereinnahmen.
Nach jedem, welchen Experten du nimmst, sind es zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde pro Jahr.
Wenn der Preis so bliebe.
Die der Finanzminister mehr kassieren würde
genau.
oder wird.
Und die Regierung hat sich
ja
dazu... Das ist unbestritten.
Der reibt 500 Millionen bis 1 Milliarde ab.
Wenn der Preis so bleiben würde, und es gibt das politische Commitment der Regierung, dass es keinen Profit... keine Krisengewinnlerei geben darf und dass die Mehreinnahmen 1:1 an die österreichische Bevölkerung durch einen sinkenden Spritpreis weitergegeben werden. Das ist so.
Ja, das geht's ja
was die
aus.
FPÖ jetzt will...
Wenn der Spritpreis, wie ich ja gerade vorher versucht habe zu sagen, um 70 Cent gestiegen ist und du kriegst 10 Cent wieder zurück, kannst du ja nicht sagen...
Aber das ist relativ simpel. In den 2 bis 3 Wochen waren jetzt 30 Millionen Mehreinnahmen. Davor, 30 Millionen, die werden zurückgeben. Du bist ja bei läppischen Beträgen in Wahrheit.
Warum?
In läppischen Beträgen, ja, weil diese Mehreinnahmen so gering sind, weil es nur die Umsatzsteuer betrifft, Gerald. Bitte erkundigt euch einmal.
Tage nur.
So, erkundigt euch einfach einmal im Finanzministerium. Es ist ein Unterschied, wenn ich selbst so gerechnet ist, hoch und der Herr Matt der Bauer hat Mehreinnahmen von 100 Millionen Euro.
Na,
die Senkungsvorgaben im Jahr. Im Jahr.
Ja,
und die FPÖ.
Die 3 Milliarden
und
sind ja im Jahr.
Und die FPÖ würde 3 Milliarden
ausgeben.
Ja,
aber Rudi, jetzt ganz ehrlich.
Lernrechnen.
Ab welchem Zeitpunkt ist eine sozialistische Parteihörigkeit und Treue so groß geworden,
sagst du mir,
dass du menschenverachtend bist?
Bitte.
Du redest von läppischen Beträgen. Diese Regierung, und wir haben sie in dem Studio besprochen, haben sämtliche Gebühren in dem Land das letzte eine Jahr erhöht. Vom Gebären bis zum Sterben. Alles wurde erhöht. Passgebühren, Heiratsurkunden, alles wurde verdoppelt. Sozialversicherungsbeiträge für Pensionisten. Jetzt knöpft man an das Autofahren an ab. Die sogenannten läppischen Beiträge sind mittlerweile für eine Familie 500 Euro im Monat. Das mag für dich als Großverdiener, und als Agenturchef einer gutgängigen Wiener Agentur, einer Werbeagentur, ein läppischer Betrag sein, 500 Euro. Mhm. Aber stell dir mal vor, was das für die Familien in Österreich bedeutet. Wir haben seit einem Jahr eine Belastungskoalition, die in Wahrheit ihr eigenes finanzpolitisches Unvermögen auf dem Rücken der Menschen in dem Land versucht zu beschönigen, anstatt endlich herzugehen und sich zu überlegen. Und damit sind wir beim FPÖ-Vorschlag. Weg mit diesen Haftungen für die Ukraine. Weg mit diesen Migrationskosten von 5 Milliarden Euro in einem Jahr. Holen wir uns von mir aus dem Sudan die 5 Milliarden Euro zurück, die noch aushaftet sind. Die schulden uns 5 Milliarden Euro. Wir finanzieren feministische Toilettenanlagen in Südafrika. Wir finanzieren mit der Entwicklungszusammenarbeit die islamistischen Mullahs. Wir stecken ihnen das Geld in den Arsch und für unsere eigenen Leute haben wir nichts mehr, damit sie sich was zum Fressen kaufen können. Rudi, da bin ja ich ein besserer Sozialist als du mittlerweile. Wann seid ihr so abgehoben?
Ja. So, aber Rudi, eines muss man schon sagen, weil du das zuerst so runtergetan hast, läppisch und so.
Ja, das gehört sich nicht.
Ein durchschnittlicher Pendler tankt in Österreich 6-mal im Monat.
Ja. Ja?
Das heißt, je nachdem, ob er 30 oder 50 Liter hat, sagen wir es sind 30, dann zahlt er derzeit 20 Euro mehr als noch vor Kriegsbeginn.
Der Herr Groß hat gesagt 500 Euro.
Das heißt, dann zahlt er 120
Euro. Also nicht 500, die der Herr Groß gesagt hat.
Nein, aber 100,
mehr. 120.
Mit den Gebühren?
Nur 120.
Nur 100.
Mit den Gebühren?
Na, wer er gesagt hat 500.
Alleinerziehende
ist viel Geld. Ist viel Geld.
Sind 120
ist viel Geld.
Lächerlich.
Aber ist unsere Regierung schuld am Krieg im Iran? Jetzt,
nein,
die Regierung hat nichts
aber
damit zu tun.
Aber man kann sowas doch nicht drunter machen und sagen, das ist legal.
Nein, ich mache es das, was die nur, FPÖ fordert, drunter.
Gesagt, das sind nur 120 Euro.
Weil der Gerhard Groß sagt, das sind 500.
Mit allen Gebühren, Passgebühren, mit der Teuerung in dem Land.
Er fährt ja anderes Auto.
Er fährt einen Maserati. Genau. Na gut, der frisst halt mehr.
Da sind es 500 Euro mehr.
Ja.
Also ich glaube schon, dass er 500 Euro kommt. Eine durchschnittliche Billerkassiererin, die pendelt, muss in etwa
120 Euro mehr sein.
Etwa 120.
Das ist viel Geld für diese Herrschaften.
Das ist schon viel.
Das ist viel, ja. Geld, viel Geld. Und es ist bedauerlich, dass das so ist, nur für den Krieg kann keiner was. Und wenn man heute
gut,
sagt, wenn der Gerald sagt, das sind Mehrkosten von 500 Euro im Monat pro Familie, dann ist das ein hanebüchener Unsinn. Wenn er sich beklagt, dass Gebühren erhöht werden, soll er in die 5 Bundesländer schauen, wo die FPÖ mitregiert, weil in allen Bundesländern werden Gebühren erhöht.
Weil es eine Bundesgebühr ist, und Ohr.
Die Landesabgaben, wie zum Beispiel die Hunde, Steuer wird erhöht.
Ja, in Wien.
Na?
In Wien.
Nicht nur in Wien, in Niederösterreich ist auch erhöht worden. Ich weiß, dass wir jetzt so für meinen Hund jetzt in Niederösterreich, wo der Herr Landbauer regiert, mehr Hundesteuer, nur bin ich nicht so weinerlich.
Bevor
wir zu Katzen und Wellen sind, die Steuer auch noch kommen, kommen wir zu deiner
Frage. Für Vogelsteuer wäre für die Freiheitlichen nicht schlecht.
Unsere arme Regierung, die ja so arm ist und jetzt wieder mal an der Weltpolitik verzweifeln muss, ist nicht schuld an diesem Krieg. Wer ist denn schuld an diesem Krieg? Ist der Iran schuld, weil er die Atombombe baut? Ist der Netanyahu schuld, weil er sich unbedingt verteidigen will? Oder ist der Trump schuld, weil er sich da angehängt hat und mitbombt?
Alle drei, hätte ich gesagt. Für den Bau der Atombombe gibt es keinerlei Belege. Ist der erste Punkt. Der zweite, gibt es nicht. Der Rossi von der internationalen Atombehörde sagt, gibt keinen Hinweis darauf, dass die
Atombombe in die Nähe kommen. Ich kann sagen, wir warten nicht so lange, bis da bei uns
ist das erste.
Am Stephansplatz
die es erste passt Atombombe detoniert. Dann brauchen wir keine Diskussion mehr führen, weil da sind wir pulverisiert. Das hätte einen gewissen Vorteil für manche Menschen in dem Land, glaube ich. Nein, der wesentliche Punkt
ist,
wenn wir atomisiert würden, da wärst du der Kollateralschaden sozusagen, wenn es uns zwar verrannt.
Ja, aber auch.
Aber wir sind alle weg. So. Der Herr Trump hat ja bei seinem letzten Angriff mit den Tankkappenbombern wortwörtlich gesagt, alles, was dort mit dem Atomprogramm zu tun hat, ist ausradiert worden, rückstandsfrei. Jetzt auf einmal wären sie kurz vor der Bombe gewesen. Israel sieht die Möglichkeit, jetzt in einem Window of Opportunity, in einem historischen Moment, die Hisbollah niederzuringen, die Mullahs niederzuringen oder zumindest schwer zu stören. Und die Amerikaner haben da mitgemacht. Sie haben den Khamenei umgebracht, sie haben Führungspersonal umgebracht, ein Regime-Change,
also
ein Regierungswechsel.
Der Trump ist schuld, deiner Meinung.
Na, dass der Krieg jetzt noch andauert, ist eine reine Entscheidung von Israel und den USA, dass der Krieg weitergeht.
Aber der Trump ist schuld. Das wollte
ich nicht sagen. Um Schuld geht es da nicht.
Da geht es
um Interessen.
Herrn Kickl, der Herr Trump.
Der schuld an den Streben? Ja, sicher, weil hätte er den Krieg nicht angefangen, wäre die Straße von Hormuz nicht blockiert.
Das ist aber jetzt sehr spannend. Also hätte er den Krieg nicht angefangen, war er der Treibstoffpreis nicht bei uns und daher ist der Krieg falsch.
Das habe ich nicht
gesagt. Am 28.02. um 10.36 Uhr postet der Mensch da vorne, es kann aber auch sein Astralleib gewesen sein, oder was ich, der Hund, der Dackel mit den Pfoten rein, konsistent war er nie, der Trump. Angriff auf Iran, eine Großtat.
Richtig.
Hoffentlich fällt dieses elendige Regime.
Ja.
Da hattest du Blut vor dem Mund, da sagt die Mullahs auch kassiert. Da habe ich jetzt 7 Tweets von dir, wo du sagst, der Trump ist ein toller Bursch und der Netanyahu und endlich fallen. Dann fällt, dann hast du ein Unglück. Nein, was passiert?
Warum?
Dann fallen, nein, Moment, Achtung, nein, ich bin am
Wort.
Dann passiert Folgendes. statt sich mit den Treibstoffkonzernen anzulegen, die vor einem halben Jahr das Öl viel billiger einkauft hat, OMV, British Petrol, Shell, statt die Raffinerien zu kritisieren, statt das Unvermögen seiner eigenen Regierung, des Herrn Blabler, seiner Genossen, der Frau Schumann, der Konsumentenschutzministerin, der Kartellbehörden, des Wirtschaftsministers anzuprangern, kommt er dann, rechnet er mit unserer Blödheit und der auch der Seher und sagt dann vier Wochen später, das ist ein Krieg.
Dass der Krieg jetzt
fürchterlich. Und der Kickl und der Trump, der Kickl hat dem Trump gesagt, die Mulders müssen fallen. Alles der Kickl schuld. Gut. Dabei war er ganz euphorisch, feucht ist er worden. Die Milch ist ihm in die Brust eingeschossen, wie die erste Rakete nicht mehr
reingelaufen.
Rudi, du bist ein Pharisäer. Ein Pharisäer bist du.
Rudi, lieber Pharisäer, erklär uns bitte, warum hast du diesen etwas
völlig richtig. Der Angriff auf den Iran, der Angriff auf den Iran, um mit dem Versprechen, die Mullahs zu stürzen, hat eine große Hoffnung bei den Menschen hervorgerufen, auch bei mir.
Und auch du hättest das vorher überlegen müssen, dass der Angriff auf den Iran vielleicht teuer wird, weil die Ölpreise steigen.
Und jetzt ist der wesentliche Punkt der, dass der Trump die ganze Weltwirtschaft damit in eine Krise stürzt, weil er keinen Plan hat. Er hat keinen Plan, was er dort macht. Er sagt einen Tag, er bombt die Energieanlagen zusammen, am nächsten Tag sagt er, nein, das macht er jetzt doch.
Aber das hätte er ja schon am ersten Tag einfallen
können, wenn du schon. Ich dachte tatsächlich, dass Netanyahu zumindest mit der US-Armee eine Art Plan hat, wie man die Zukunft des Iran und seiner Menschen gestaltet, wenn man schon so einen Krieg vom Zaun bringt.
Und zwar, wie macht man das?
Na, wie auch immer.
Es
muss ihnen klar gewesen sein, dass es einen Regime-Change ohne Bodentruppen gar nicht gibt. Weil was die jetzt nämlich machen, ist nicht, dass sie der iranischen Bevölkerung zur Hilfe kommen, sondern die bomben die erste Führungsregel weg, dann kommt die zweite noch und das System bleibt gleich. Das ist ein Riesenfäller. Riesenfäller. Und ja, das Zweite, was ich zum Gerhard
Nimm sein... Also du warst gleich mit Bomben, mit Bodentruppen an.
Na, wenn man dort einen Regimewechsel will, wie es der Trump gesagt hat, und wie es der Netanyahu...
Wenn du mit Bodentruppen einmarschierst, ist das der Totalkrieg.
Wenn heute Amerika und Israel davon sprechen, dass es einen Regime-Change gibt, dann hätten sie oder müssten sie mit Bodentruppen reingehen. So machen sie etwas, sie stärken in Wahrheit dieses Regime, sie stürzen die Weltwirtschaft in eine Krise, weil sie keinen Plan haben. Aber ich möchte noch was zum Gerhard sagen. Das Allerletzte ist, wenn du geißelst, dass die Treibstoffkonzerne ja so viel Geld verdienen und dass die Sozialisten ihnen das nicht wegnehmen würden. Der Vorschlag der FPÖ beinhaltet keine Margenregelung. Er beinhaltet nur die Streichung vom CO2-Preis und die Halbierung der Mineralölsteuer. Die Konzerne, die du so kritisierst, dass sie abkassiert haben, werden von der FPÖ mit 0 Cent belastet. Die Regierung holt sie wenigstens von den Konzernen.
Aber Rudi,
die Hälfte.
Ich will ja nicht besser sein und zu dir schon gar nicht.
Du kannst alles sein.
Nein, ich will überhaupt nicht besser sein. Im Gegenteil, ich versuche zu euch beiden lieb zu sein. Aber du kriegst schon mit, dass es mittlerweile immer mehr Experten gibt, die sagen, das ist ein totaler Blödsinn mit der Marge, weil das werden die nie einkassieren können. Erstens von internationalen Konzernen, also Shell und so weiter, kriegen sie das nicht. Die geben ihnen diesen hier. Das heißt, sie können primär bei der OMV abkassieren, was nicht wahnsinnig viel ist, weil so viele OMV-Tankstellen gibt es wieder auch nicht.
Es geht um die Raffinerien, Wolfgang.
Punkt 2, es ist völlig, nur umso ärger. Punkt 2, es ist völlig unklar.
Die Raffinerien-Gruppe um die Grätsche steht und
gibt es in Österreich. Ein Shell.
Hast du schon mal noch geschwächert geschaut?
Ja, das ist die OMV-Raffinerie.
Ich kenne keine Shell-Raffinerie in
Österreich. Ich auch nicht.
Ist OMV kein Konzern?
Na doch.
Kein internationaler.
Ja.
Die OMV ist kein internationaler Konzern?
Also ein österreichischer Konzern.
Ist ein österreichischer Konzern, der international tätig ist.
Mit dieser Margenregelung voll abkassiert. Ein Shell wird nicht abkassiert.
Shell besitzt meines Wissens noch keine Raffinerie in Österreich.
Genau.
Der Vorschlag, die Margen zu begrenzen, wie es in Kroatien und Slowenien, wo sich sogar der Gerhard als Modell verteidigt hat, ist ja deswegen gekommen, weil man eben diese Kriegsgewinnlerei nicht haben will. Jetzt gibt es die Diskussion, kann ich, wenn Raffinerien uns zuliefern, aus Kroatien etwa oder aus Slowenien oder aus Italien, kann ich die dort einer Margenbegrenzung unterziehen. Da wird jetzt diskutiert, nur das ist alles besser als dein Vorschlag, nämlich 0 Euro.
Nein, Rudi, 0 Euro. Das ist ganz einfach. Weißt du, was das Problem ist? Vor 4 Wochen hat der Krieg begonnen. Am 28.02. Heute schreiben wir den 24.03. Also wir sind in der 4. Woche. Und in der vierten Woche ist gar nichts passiert. Und so wie wir, wie die drei aufgeschreckten Hühner dort debattieren, debattiert eine Regierung und bringt nichts auf die Reihe. Nicht einmal die 0,5%-Senkung, 0,5-Cent-Senkung, nicht die 10%-Senkung. Die Kroaten sind in der ersten Woche nach dem Krieg, haben das alte Gesetz, das sie 2022 eingeführt haben, auf Knopfdruck wieder gemacht.
Ja, da gibt's keine
Ungarn gibt es die Shell-Tankstelle. In Ungarn gibt es die Shell-Tankstelle mit 1,51 Euro. Mhm. In Wien steht die Shell-Tankstelle mit 2 Euro. Mhm. Lerne den Unterschied. Dasselbe Konzern.
Und weißt dasselbe, du, wer das zahlt?
Dasselbe Konzern.
Was, wer das zahlt?
Dasselbe Konzern. Am Ende entlastest du die Menschen. Und jetzt kommt Folgendes, was du nicht bedenkst. Es geht nicht. Und das ist ja diese sozialistische... diese Kurzsichtigkeit des Sozialismus. Der Sozialismus kapiert nicht, dass der Diesel auch... Warte, jetzt erklär es dir. Der Diesel geht in einen LKW. Brumm, 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 brumm. So, im LKW stehen hinten Milchflaschen. Die Milchflaschen kommen von der Kuhlimuli.
Nein, das macht keinen Spaß.
Es wird uns der Milchpreis steigen, der Butterpreis steigen, der Müllpreis. Die Lebensmittel werden durch die Decke gehen. Damit heizen wir wieder
durch
die Inflation. Damit heizen
durch
wir wieder die
Decke.
Ja, wir werden es erleben.
Durch die Decke gehen.
Durch das ist das Problem.
Durch die Decke gehen.
Also, meine Herren, bevor ich jetzt
noch. Nein, Entschuldigung, ich muss noch was dazu sagen. Ja, wenn er sagt, die Preise gehen durch die Decke, die Prognosen gehen im schlimmsten Fall von 4,2% Inflation aus, im besten Fall von 2,7%. Durch die Decke gehen, was
aber
der Herr Groß meint. 2% wurden uns vom ÖVP-Bundeskanzler Stocker versprochen.
Und jetzt gehen wir
der wesentliche jetzt. Punkt, den der Gerald jetzt gesagt hat, bevor wir in die Pause gehen, ist nämlich der, du sagst, die Regierung bringt es nicht zusammen. Die FPÖ macht einen Vorschlag, der nicht finanzierbar ist. Die Regierung macht einen Vorschlag, der ganz einfach umsetzbar ist, nämlich die Absenkung der Mineralölsteuer. Das kannst sofort machen.
Nein,
und eine, Margen, und eine Margenbegrenzung. Jetzt braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Jetzt kommt Folgendes raus. Die Freiheitlichen sagen, na, entweder nehmt ihr unseren Vorschlag oder für die Leute da draußen wird gar nichts billiger, weil da stimmen wir nicht zu.
Richtig,
das heißt, die Verhinderung der FPÖ bedeutet, dass nicht einmal diese 10 Cent, wenn die so bleiben, so stur, abgesenkt werden können. Und da die Regierung dann die Schuld, wenn die FPÖ nachsagt, nur weil sie so kindisch ist und auf ihrem Vorschlag beharrt und sagt, entweder unser Vorschlag oder die Österreicher kriegen gar kein Ersparnis. Die FPÖ nimmt die Österreicherinnen und Österreicher in Geiselhaft und sagt, entweder unser Vorschlag oder die Österreicher,
nein.
Und auf das rennt es hinaus, Gerald, kriegen keinen Cent Entlastung.
Also du kannst das Krebsgeschwür dieser Preissteigerung nicht homöopathisch behandeln.
Gerald.
Nicht mit Globuli.
Gerald.
Es braucht einen Schutz der Bevölkerung analog zu Kroatien, Slowenien, Ungarn und Spanien.
Ja, das genau.
Und das will die FPÖ.
Gerald,
so.
die Regierung, wer zahlt denn die Spritsenkungen in Ungarn? Das sind wir. Das sind nämlich die Nettozahler, die in der Europäischen Union einzahlen. Und weil dein Freund Orban ist ja der Schuldenkaiser überhaupt. Der ist ein Konkursant.
Jeden Tag 1 Million Euro, weil er keine Flüchtlinge aufnimmt. Währenddessen ihr jeden Tag 5 Millionen ausgibt, damit ihr ja alle Flüchtlinge aufnimmt. Das ist der feine Unterschied.
Was hat das jetzt mit dem Treibstoff zu tun?
Weil der Herr Orban, weil du vielleicht nicht weißt, dass Ungarn Strafzahlungen jeden Tag zahlt.
Die beiden Herren wieder zu disziplinieren, da haben wir 2 Minuten Zeit. Sie dürfen Sie für 2 Minuten kurz ein Bier oder was Ähnliches holen. Besser war ein Almdudler gespritzt, wenn es leicht geht, und dann sind wir wieder zurück. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Die Herren sind sich kräftig in die Haare geraten in der Werbepause, muss ich sagen. Haben wir uns wieder beruhigt?
Mich regt nur auf, wenn jemand völlig faktenwidrig diskutiert.
Das ist der Herr Groß.
Naja, du diskutierst ja auch gern mit, aber die lasse ich mal außen vor.
Gut, sehr nett. Danke für was. So, also, dann wollen wir zu einem Thema kommen, wo die Faktenlage ein bisschen eindeutiger ist. Das ist der Herr Vizekanzler und Medienminister und der ORF. Ja? Da kann man nicht zu Fakten fern diskutieren. Beim Vizekanzler und Medienminister haben wir jetzt heute erfahren, dass er es mit dem Sparen jetzt nicht ganz so hundertprozentig päpstlich nimmt wie der Papst, weil es ist immerhin ein Werbefilm für ihn mit bescheidenen 350.000 Euro an Förderungen finanziert worden. Reden wir eh schon dauernd über die Förderungen, jetzt wissen wir wenigstens, wo sie hinfließen. Da kommen jetzt noch einmal 100.000 Förderungen von der Stadt Wien dazu. Dann sind wir schon bei 450.000. Kriegt da so ein Haberer, wer immer das ist, für einen Babler-Film. Ich weiß, dass ich meinen Beruf verfehlt habe. ich hätte auch Babler-Filmer werden sollen. Herr Gross, willst du auch Babler-Filmer werden?
Ich denke die ganze Zeit, schau, ob du jetzt 450.000 Euro in einen Film über Babler finanzierst oder die 450.000 Euro in die Hand nimmst oder die 100.000 auch als Stadt Wien, um die Geisterbahn in Prater endlich zu sanieren und die ganzen Schausteller dort zu unterstützen, die wirklichen echten Horror anbieten, anstatt einen Wahlkampffilm über den Herrn Babler, der in Wahrheit so ein Soft-Horror wie ein Soft-Porno ist in Wahrheit, nicht einmal inhaltlich irgendwie, wäre gescheiter gewesen, das den Schaustellern in Prater zu geben. Aber wir kommen drauf.
Bei die Filmförderung, du hast ja einen Vogel.
Entschuldige, jetzt bei aller Wertschätzung.
Es ist eine Filmförderung.
Bei aller Wertschätzung. Einen Film über den Herrn Babler. Ja, du einmal nachdenken, nicht einmal die eigenen Sozialdemokraten wollen den sehen. Ja, wer will denn sehen? Es will niemand sehen, einen Film über den Herrn Babler. Ganz im Gegenteil, was passiert in dem Land? Die Leute nehmen ihre Schlapfen in die Hand, wenn sie den Herrn Babler sehen, die Schuhe und hauen ihn, wenn sie den Babler sehen, gegen die Bildschirme ein, weil sie die ganze Regierung schon nicht mehr sehen können. Das ist ja das Problem.
Ich halte den Film, wie ich ja anfangs der Sendung schon gesagt habe, für Oscar-verdächtig.
Ja, von den Kosten her.
Von der Comedy.
Was ist das Problem? Die 350.000 Euro hören Sie geringer.
Ich lerne.
Aber wenn wir ein bisschen da reinschauen in das System, tut 350.000, tut 2 Millionen, tut 3 Millionen, es zerleppert.
Ja, ich finde das großartig.
Bitte,
ich finde das großartig.
Bist du dafür?
Ja, mir ist das völlig egal. Ich sage dir, warum.
Dir ist das wurscht.
Ich sage dir, warum.
Ist alles wurscht.
Der Herr Groß macht jetzt den Vorschlag, dass man die Filmförderung in den Wiener Prater investiert. Das ist ja ganz klar, weil da machen wir dann Filme über die Horrorbahnen. Oder was? Ja, für ihn sicher, das glaube ich sofort. Ja. Ist auf jeden Fall völlig unseriös und unsachlich. Unter Vizekanzler Kogler damals hat offenbar ein Filmemacher eine Förderung gekriegt von 375.000 für eine Dokumentation über den Wahlkampf von Herrn Babler.
Okay. Vierfachförderung.
So, von vier verschiedenen Stellen, vom Füllfonds, von allen möglichen.
Von verschiedenen Töpfen.
Alles gut. Und selbst wenn es 450.000 sind, ist Steuergeld, oder? Gut, ist Steuergeld. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich weiß nicht, was so interessant ist an einer Dokumentation über den Vizekanzler im Wahlkampf.
Ja.
Ist mir aber wurscht, weil ich glaube 90% der Filme, die in Österreich gefördert werden, interessieren mich auch nicht. So, richtig. Das Wesentliche ist aber, wir regen uns jetzt über 450.000 Steuergeldverwendung für die Babler-Dokumentation auf. Aber die Millionen, und da sind wir weit über 10 Millionen, wahrscheinlich sogar bei 20, die bisher an Steuergeld in FPÖ-TV geflossen sind, die jetzt reinrinnen in dieses komische Parteiradio Austria First, wo nur englische Musik gespielt wird, so viel zu Patriotismus, ja, das ist auch alles Steuergeld. Und gerade bei dir, du musst es ja verstehen, weil Geld hat kein Marschall.
Steuergeld, ja.
Geld hat kein Marschall.
Es ist tatsächlich Steuergeld.
Schau, der erste Punkt, mein lieber Rudi.
Filmförderung für ein Brot.
Hör zu, ich habe 7 verschiedene Social-Media-Accounts mit einer Netto-Followerschaft von 1,2 Millionen Followern.
Das hast du schon dreimal dazu.
Ich sage es ja jetzt noch einmal. Ja. Weißt du, wer das betreut? Ich.
Ja, betreut
hin und wieder. Und ich habe hin und wieder eine Hilfe dazu.
Mhm. Ja, so.
Das kostet mir nichts, vielleicht ein paar hundert Euro im Monat.
Du drehst ja kein
die FPÖ-Kanäle, ich drehe genug Filme, jeden Tag ein Videokommentar. Ich habe allein die letzten 6 Jahre 4.500 Videokolumnen gemacht und tausende TV-Ausschnitte gemacht. Das, was ungefähr FPÖ-TV und alles machen, Pressekonferenzen mitschreiben,
ja,
alles
drumherum.
Dann herzukommen, auf die Idee, dann in Form des Neid der Besitzlosen, wo die Sozialdemokratie ein Babler-TV gemacht hat, wo die Höchstquote 400 Zuseher sind, dann plötzlich herzugehen, selber die Windel vollgeschissen und dann herzugehen und zu sagen, die FPÖ verbraucht 20 Millionen für FPÖ-TV, ist unredlich.
Ist es falsch?
Ist unredlich.
Nein, ist es
aus meiner Sicht ja. Ist unredlich. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber FPÖ-TV kann nie 20 Millionen Euro.
Weit über 10 Millionen.
Woher weißt du das?
Gründung.
Woher
weiß, was sowas kostet?
Ach so, und ich habe da gerade gesagt, was sowas kostet. Ich erkläre dir gerade, was sowas kostet. Ich erkläre dir gerade, was alle 24 kostet. Da draußen sitzt genau 1,5, 2 Personen möglicherweise und wir sitzen so dritt da. Die Kameras werden dort gesteuert. Die Finanzierung dieser Sendung kostet nicht einmal 500 Euro personalanteilig für die Stunde, wo wir es machen. Also nur, damit wir das einmal ein bisschen in die
Konsequenz. Du musst das schon fair jetzt sein. Es würden
Rudi,
5 Rudilein. Leute sitzen. 5
Rudi,
würden dort sitzen.
Rudolfo,
wenn die anderen drei nicht.
Das war jetzt die sachliche Antwort. Die unsachliche Antwort
ja.
ist, lieber 20, selbst wenn die 20 Millionen schimmern, lieber 20 Millionen für eine FPÖ-TV, das wirklich viele Menschen in dem Land gerne sehen, als 700 Millionen für ein ORF mit Sexismus-Skandal jeden Tag, den kein Mensch gerne mehr sieht. Ganz einfach.
Also Gerhard Gross bringt jetzt den ORF ins Spiel.
Es ist, sieht man, wie seriös. Ne? Ich fange an mit 475.000 für den Pablo und ich finde das SPÖ1 genauso peinlich. Ja, ist eh nur ein YouTube-Kanal. Aber die Millionen, die die FPÖ von den kleinen Leuten, die sie vorgibt zu vertreten, für diese Kanäle ausgibt, ist ein Wahnsinn. Nein, ich bin am Wort, ich tue jetzt auch nicht unterbrochen. So, und dann kommst du her und sagst, ja, das ist ja wurscht, ich bin der große Unabhängige, ich finde den Vorschlag super beim Spritpreis, den die FPÖ gemacht hat. Und FPÖ-TV finde ich auch super, ich bin so unabhängig. Ja. Es gibt keinen Unabhängigeren in dem Studio als mich, vielleicht nur der Peter Westenthaler, der ist noch unabhängiger.
Stimmt.
Noch unabhängiger. Stimmt. Ich weiß nicht, weißt du, wie die FPÖ früher geheißen hat? VDU.
Ja.
Verband der Unabhängigen.
Ja,
ne? Ihr seid die Oberunabhängigen.
Ja, wir sind die Unabhängigen.
Das schwächt nur deine Glaubwürdigkeit wahnsinnig.
Wir sind die Unbestechlichen.
So. Du wolltest zum ORF. Ich
versucht, das Thema auf die ORF zu lenken, was ja ein netter Versuch ist, um endlich den Babler, den er irrtümlich dauernd Blabla nennt. Ich weiß nicht, warum sagst du immer Blabla zu dem?
Probier heute nicht einmal.
Du hast vorerst schon zweimal.
Nein, Babla. Aber der Name ist auch schwer auszusprechen.
Gut, okay.
Ich wieder recht.
Also.
Wo ist der schwer auszusprechen?
Wo ist der Medienminister derzeit in der gesamten ORF-Krise? Müsste sich der jetzt nicht allmählich zu Wort melden, wenn er noch lebt? Und was sollte er eigentlich tun? Wie ist deine Einstellung?
Also das Erste ist, du blickst sozusagen, unterliegst auch einem leichten Fehler, weil es ist ja kein staatlicher Sender, es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Das heißt, der Medienminister per se ist nicht einmal gescheit zuständig.
Das ist ein Blödsinn. Der Medienminister mischt sich ja sogar im Privatsender ein mit seiner komischen Rundfunk- und Fernsehkommission.
Aber beim Öffentlich-Rechtlichen hat der Medienminister keine Handhabe. Wenn der Babler heute sagt, als Minister, ich hätte gerne einen anderen Generaldirektor, kann er das?
Kann er nicht.
Er kann nicht einmal neigen. Er kann
was zur Steuergeldverschwendung und zu all diesen Dingen sagen. Und er muss ja letztendlich, und insofern unterliegst du einem Druckschluss, er muss ja letztendlich die ORF-Reform endlich umsetzen, auf die ich jetzt seit meinem, glaube ich, 18. Lebensjahr warte.
Auf die warten wir alle.
Ja.
Auf die warten wir alle. Das letzte ORF-Gesetz wurde unter Schwarz-Blau getroffen. Ja. In der letzten Sendung hat der Gerald sich aufgeregt, dass so wenig Freiheitliche im Stiftungsrat sitzen, obwohl die bei den Wahlen so viele Stimmen haben.
Stimmt,
dann habe ich mir das angeschaut. Es war Schwarz-Blau, die beschlossen haben, dass die Regierung überproportional viele Sitze bekommt. Das war nicht die SPÖ, das war die ÖVP mit den Freiheitlichen.
Aber das ist ja nicht das Thema. Sondern das Thema ist, sollte sich der Herr Medienminister jetzt zur Causa ORF irgendwann einmal melden,
er hat sich,
oder ist es besser, er schläft weiter? Nummer eins. Und zweitens, was würdest du tun, wenn du jetzt, bist ja nicht weit daneben gesegelt, hast jetzt ja getroffen mit deinem SPÖ-Volksbegehren, wenn du jetzt Medienminister und SPÖ-Chef wärst, was würdest du dann tun?
Schau, das Erste, was der Babler jetzt tun sollte, ist natürlich, die Entpolitisierung des ORF voranzutreiben. Das ist die einzige Chance, die es noch gibt, aus meiner Sicht. So, was würde ich tun? Genau das Gleiche. Ich bin für eine Entpolitisierung des ORF. In Österreich wirst du schwer unabhängige Experten finden, weil das Land ist so klein, aber wir können es versuchen und können es auch mit Leuten aus Deutschland und sonst woher, aus der Schweiz vielleicht probieren, die man in diesen Stiftungsrat als Experten holt. Der Weg, die Politik, den Weg des ORF bestimmen zu lassen, ist falsch, weil diese ganzen Niederschlagungen von Skandalen, der Herr Ziegler in Niederösterreich, der redaktionell die fortgesetzte Werkbank von der Hanni Mikl-Leitner war. Der Skandal um den Stiftungsrat, der eine ORF-Managerin belästigt hat, der ORF dann 200.000 Euro zahlt und der ist dann jetzt quasi wieder im ORF-Stiftungsrat sitzt. Der Fall eines Betriebsrats Menschen, der auch ein hoher Angestellter war und belästigt hat. Ist alles planiert worden. Weil der eine gehört zu der Partie und der andere gehört zur anderen Partie und wir wollen alles, nur keine wollen.
Und deshalb will was machen.
Darum gehört der Stiftungsrat völlig neu zusammengesetzt und entpolitisiert. Ich will nicht, dass die FPÖ dort mitredet, ich will nicht, dass die SPÖ dort mitredet, ich will, dass dort gar
keine Partei mitredet. Dafür ist aber schon der Medienminister zuständig.
Aus meiner Sicht wäre er der Impulsgeber dafür zu sorgen, eine Entpolitisierung des ORF einzuleiten.
Es kann ja nur der Medienminister oder der liebe Gott sein. Ich meine, ich
würde beim Medienminister wissen wir, dass es gibt. Also der hat sich bei mir
nicht so sicher. Ich glaube eher, es gibt einen lieben Gott als wir Medienminister.
Aber der wesentliche Punkt ist der, es geht jetzt wirklich um die Entpolitisierung. Weil jetzt schaut auch die Ingrid Thurnherr, die hat ja auch den Ruf, die ist auf einem schwarzen Ticket Hörfunkdirektorin geworden. Und die Schwarzen stellen halt den Generaldirektor. Oder glaubst du, die hätten jetzt dort einen Roten oder einen Freiheitlichen hingesetzt, noch einen Herrn Weißmann? Und das ist es, was die Leute dort im Haus wirklich schwächt, weil jeder weiß, dass die Politik dort hineinregiert. In den Bundesländern auf die schäbigste Art und Weise, und das ist wurscht, ob es der Herr Kunasek oder der Herr Ludwig oder der Herr Matle ist, wer von den Landeshauptleuten kannst du alle aufzählen. Das ist Landeshauptmann heute, was da um 19 Uhr österreichweit ausgestrahlt wird in jedem Bundesland. Das gehört weg. Das ist ein Anachronismus. Die Parteien kehren dort weg.
Also die Parteien kehren raus aus dem ORF. Da bist also du zum ersten Mal in Fuß einer Meinung, glaube ich, oder?
Erste Korrektur, falsch. Wenn der Rudi Fussi tatsächlich glaubt, dass ein roter Landesdirektor und der schwarze Chefredakteur in der Steiermark die Anweisungen eines blauen Landeshauptmanns entgegennehmen, dann liegst du vollkommen falsch.
Es gibt einen blauen Stiftungsrat.
Der Mario Kunasek ist Landeshauptmann ohne den ORF geworden. Der ORF hat dem Mario Kunasek gar nicht geholfen, sondern hat die Orgel gespielt für den Tony Lang und den Christopher Drechsler. Der Mario Kunasek ist ohne den ORF Landeshauptmann geworden. Stimmt. Der wird Landeshauptmann bleiben ohne den ORF.
Warum hat er dann einen blauen
Stiftungsrat? Mir geht der ORF, sogenannte steirische Stiftungsrat war Sekretär vom Herrn Zeiler, der war unter anderem ein Roter, falls ich dich erinnern darf. Zum bürgerlichen Lager, ist nicht einmal FPÖ-Mitglied. Selbst wenn man das als solches hernehmen würde, vielleicht ist er das. Er interessiert mich auch nicht. Mich interessieren solche Vögel auch nicht. Das möchte ich da bei dir Gelegenheit sagen. So, und jetzt sind wir bei folgendem Thema. Also der Herr Mario Kunasek wird ohne den ORF auch in Zukunft Landeshauptmann bleiben. Der ist im Gegensatz zu vielen anderen, gehört er nicht zu der Garnitur von Politikern, die bei den Redaktionen eine intervenieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt.
Darum hat er sich Krone-Zeitung
schon. Ich war schon, ist alles klar. Der Treibstoff geht durch die Decke. Der Kickl hat den Trump angerufen. Und es ist der Trump und der Kickl sind schon. So, der Babler, nein, ich möchte nur die Sendung zusammenfassen. Der Babler kriegt einen kulturgeförderten Film um 450.000 Euro. FPÖ-TV ist schuld. Natürlich FPÖ, nicht der Babler, nicht die Kultur. FPÖ, Kickl, nur alles. Es ist immer nur Kickl. So, und jetzt reden wir über den ORF, einen roten Stiftungsratsvorsitzenden, der akkassiert einen schwarzen Stellvertreter, einen Schlangengraben. Natürlich, es ist der blaue Stiftungsrat in der Steiermark. Es entspricht ja einer Strategie. Das ist das ständige Ablenkungsmanöver. Selbst Butter am Schädel, dass du im Sommer nicht rausgehen kannst. Aber der blaue ist schuld, der Kickl, der Kunasek, der Brandner, jeder ist schuld.
Wer ist der? So. Jetzt hast du den Namen.
Jetzt reden wir. Warum?
Ich glaube, den Namen.
Der steirische steirische Stiftungsrat heißt Brandner. Warum darfst du den Namen nicht sagen?
Das darf man schon.
Ja, warum nicht?
So. Im Zusammenhang mit dem Verfahren darf man es nicht.
Das hat der in was für Verfahren?
Was ich vorher aufgezählt habe, das tut man nicht.
Beruhig dich.
Du bringst doch jetzt selber die eigenen blauen Leute in Verruf quasi.
Ich Freund der Blauen.
Aber der Kunasek hat
ihn nominiert. Ich weiß nicht, von was du fantasierst. Ich kann auch dir deinen Gehirnganglien nicht folgen. Also, ich kann dir nur eines sagen, bei der Entpolitisierung sind wir d'accord. Aber erster Punkt. Österreich ist eine repräsentative Demokratie. In dem Moment, wo du einen staatlichen Sender hast, du automatisch den repräsentativen Einfluss der Parteien, die eine Aufsichtskontrolle übernehmen, weil es in Wahrheit immer die Abbildung des Nationalrates sein soll. Das ist beim Bayerischen Rundfunk dasselbe, bei den Rundfunkräten, bei der ZDF, beim ARD, bei der BBC, überall auf der Welt ist das dasselbe Modell. Selbst bei den Franzosen. So, und wenn du also die Entpolitisierung willst, die auch ich will, da sind wir d'accord, da können wir gemeinsam kämpfen für die Entpolitisierung, gegen den Parteieneinfluss. Dann kannst du den ORF nur privatisieren. Dann bekommst du die Parteipolitik raus. Dann hat kein ehemaliger Mandatar, kein zukünftiger Mandatar, kein Parteimitglied, dann hat keiner mehr was dort zu reden. Und das erwarte ich mir von allen,
bist du jetzt sozusagen auch ein Vertreter des obersten Sowjet und bist der Meinung, wir brauchen weiter Staatsfernsehen? Oder bist du auch dafür, dass der ORF privatisiert ist?
Ich bekenne mich vollumfänglich, ohne Abstriche zur Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Ganz klar. Also zum obersten Sowjet.
Wenn du das so siehst, dann kannst du das so sehen. Staatsfernsehen gibt es schon lange keins mehr. Natürlich. Es gibt 90% oder 95% der Berichterstattung dort ist hervorragend, aber es gibt dort Ausreißer, die weggehören. So ehrlich muss man sein. Aber
siehst
du es? Naja, politische Ausreißer, willfährige Berichterstattung, dass man eben die eine oder andere Partei besser dastehen lässt, dass man manche Dinge unter den Tisch kehrt. Das kehrt sich einfach nicht. Man darf ja, wenn wir über den ORF reden, nicht immer nur über die Nachrichten reden, das ist ja nur ein Bruchteil. Du hast die Sportübertragungen, du hast die Kultur, du hast die Religion, du hast die Wissenschaft etc. Ja, Musikantenstall genauso, ja. Oder den Kavalier oder irgendeinen Schlagerfrühling, den ich mir auch nicht anschaue.
Ja, mal wieder Hämmer.
Ja, genau, amerikanische Serien haben sie auch schon. Ne? Was das mit Public Value zu tun hat, weiß ich nicht, aber das programmieren sie halt, weil es nichts kostet. Ja. Finde ich auch falsch. Ja,
das man gar nicht, der Plätze,
im Vergleich zur Eigenproduktion kostet es nichts. Ja? Das ist billiger Content. Nur der wesentliche Punkt ist, der Privatisierung würde noch lange nicht bedeuten, dass der ORF unabhängig ist, weil schaut einmal an, die großen Medien, die jetzt privatisiert quasi sind, in privater Hand. Da kauft sich ein Milliardär die Washington Post, der andere Milliardär kauft sich Twitter, nennt es dann X. Die Frau Schütz, Gründer der Medium, Express TV.
Die sind unabhängig, wohl.
Das, okay, wenn das der Grad von Unabhängigkeit ist, dann sind
sie
alle unabhängig.
Partei gehört sie jetzt nicht
holen. Nein, aber sie haben eine gewisse Blattlinie, die Medien.
Aber immer. Der Berlusconi hat natürlich auch gerade eine österreichische Mediengruppe.
Zum Beispiel. Ja. Wo ist da die Unabhängigkeit? Der Donald Trump hat sich gewünscht, dass sein Freund Larry Ellison CNN kauft. Ich meine, Privatisierung bedeutet noch nicht, dass dann Partei
das
unabhängig
ist. Das ist der Punkt, den er da anspricht.
Da hat er ja recht.
Der Berlusconi ist ja wohl schwer wegzuziehen.
Nein, da hat er ja vollkommen recht. Aber weißt du, was der Unterschied ist bei Unternehmen, die sich Medien kaufen oder nicht? Ich muss nicht dafür aufkommen. Ich muss keine 100 Euro dafür zahlen. Wer auf dem freien Markt sich, ich muss das auch nicht anschauen, wer auf dem freien Markt Medien betreibt, wer ein Medienunternehmer ist. Es kann jeder OE24 einschalten, ausschalten. Es wird kein Bürger in dem Land belastet durch OE24, durch Servus TV, durch RTL, durch ProSieben. Wird keiner belastet. Ob der Wolfgang Fellner Anteile von dem Unternehmen verkauft, an wen auch immer, von mir aus an den Kim oder was nach Nordkorea, hat mich nicht zu interessieren. Wenn er es tut, kann ich abschalten oder einschalten. Mhm. Ich bin dadurch nicht belastet. Ich muss 100 Euro nicht zahlen. Daher sage ich, der Markt soll es regeln. Ich bin tatsächlich, was das betrifft, schau, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Wahrheit der Erfindung der 20er, der 30er Jahre. Und in Österreich ist es Erfindung der Nachkriegszeit. Ja, irgendwann nach 45 schon, ja, wir brauchen halt einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Ich bin zum Beispiel, ich möchte jetzt fair mit dir diskutieren. Ich bin zum Beispiel der Meinung, das sage ich auch, ORF3 tatsächlich, das, so war ich hier sitze, erfüllt für mich als einziger Spartensender des ORF tatsächlich vollumfänglich den öffentlich-rechtlichen
Weiter
Auftrag.
Louis Define-Filme laufen.
Das ist ein Blödsinn. Das sind tolle Kulturfilme, tolle Berichterstattungen. Nein, Louis Define spielen es gar nicht. Ich muss mir meine eigenen Louis Define-Filme auf DVD kaufen. Ich bin Louis Define-Fan.
Ja,
ich weiß ganz genau, wo in dem Land, ja, in Europa Louis Define gespielt wird, weil ich schaue mir die Sendungen zum tausendsten Mal an. So. Also, der Faktum ist, erfüllt in ORF 3 schauen vielleicht 2 oder 3% oder sollen es 4% Marktanteil haben. Also auch dieser Wunsch, gibt es einen öffentlich-rechtlichen oder was die sehen in der Bevölkerung auch kaum mehr abgebildet. Das möchte ich damit
sagen. Ja, Gerald, ich möchte dich auf einen Denken.
Hat er recht.
Er hat in dem Punkt recht, dass er es definiert quasi. Die Tatsache, dass wir ORF brauchen, definieren wir über die Quote, das ist doch ein Blödsinn. Weil wer schaut sich Religionssendungen an oder die wenigsten Leute interessieren Parlamentsübertragungen zum Beispiel. Du machst einen wesentlichen Fehler, wenn du sagst, warum sollst du dafür zahlen?
Warum?
Und pass auf, weil das nur funktioniert, wenn alle mitzahlen. Und da gibt es viele Sachen. Du persönlich wirst zum Beispiel nie eine Säuglingsherztransplantation brauchen, brennst aber dafür. Du persönlich, egal ob du Photovoltaik brauchst, nein, brauchst du oder nicht, es wird mit deinen Steuern finanziert. Du wirst nie einen Mutter-Kind-Pass brauchen, ja nicht.
Wer weiß.
Du zahlst ja mit. Du bist noch nicht in Pension. Du zahlst für meine Eltern, ich für deine Mutter,
aber was
die Pension.
Aber was hat das mit dem ORF zu tun?
Weil ich da auch keine Leistung für mich habe. Das ist eine solidarische Leistung. Gewisse Dinge funktionieren nur.
Netflix ist eine solidarische Leistung.
Wo hat denn Netflix einen öffentlich-rechtlichen Wert in der Berichterstattung?
Na, jede Menge öffentlich-rechtliche Beiträge. Wahrscheinlich in Summe in sein Archiv mehr als der ORF.
Wie kommst du denn auf so ein Plätzchen?
Auf den Plätzchen komme ich, weil ich mir das anschaue. Weil ein bisschen was da
und du schaust öffentlich-rechtlichen Content auf Netflix.
Ja, dann schau doch mal an, was da alles an Dokumentationen und
ja,
so weiter
ist.
Bitte?
Aber Entschuldigung.
Das ist nicht viel Unterschied zu ORF 3.
Die öffentlich-rechtliche Bedeutung ist unbestritten fürs Bildungswesen, ist unbestritten für den Erhalt und den Ausbau der Demokratie. Das ist ein Anker. Und also, das Geld können wir uns immer lenken.
Die ist gut investiert.
Schau. Ich sage, na, Geld kannst immer besser investieren. Und wenn ich mir anschaue, und wenn ich mir anschaue, wie wenig Geld OE24TV, Puls24, KRONE TV, ServusTV und was weiß ich, Puls4 ATV zur Verfügung haben im Vergleich zu dem, was der ORF zur Verfügung hat, dann seid ihr Weltmeister, was die Effizienz im Programm, im Erstellen von einem Fernsehprogramm betrifft. Unbestritten. Gut. Der ORF hat Rückstellungen, was mir am meisten aufregt. Ich schaue mal in der ORF-Bilanz die Rückstellungen für Pensionen an. Das ist irre, das geht in die hunderten Millionen. Das sind die Systemauswüchse der letzten Jahrzehnte, wo sich die Parteien den ORF aufgeteilt haben. Aber die Berichterstattung des ORF in den meisten Bereichen, und der Gerald hat ORF3 genannt, ich würde gerne noch Ö1 nennen, macht ein hervorragendes Mittags-Morgen-Abendjournal, da kann man sich wirklich gescheit informieren, das ist öffentlich-rechtlicher Content. Das Radiosymphonieorchester, ja, okay, das hört nicht jeder von uns, aber manche sagen, das ist eine Kulturinstitution. Und diese Dinge werden genauso finanziert. Der ORF hat einfach eine Verankerung in der Bevölkerung.
Rudi, Wolfgang,
Rudi, schau, was das Problem ist. Wir reden schon aneinander vorbei, weil du eine andere Wertigkeit im ORF siehst als ich. Und das ist ja vollkommen legitim. Du siehst einen staatserhaltenden Faktor im ORF, ich nicht.
Demokratieerhaltend.
Oder demokratieerhaltend, damit staatserhaltend. Ich habe den ORF genau in der Wertigkeit der ASFINAG. Okay? Also, ich zahle nicht eine ASFINAG-Gebühr von 70 Euro oder 90 Euro oder 100 Euro, wenn ich nicht auf der Autobahn fahre. Genau so ist es für mich. So, das heißt, ich sehe nicht ein, es ist sehe ein, dass wenn ich auf der Autobahn fahre, zur Autobahnerhaltung und zur Autobahnnutzung und zur Abnutzung einen Beitrag zu leisten habe. Das sehe ich vollkommen ein, hat mich im Übrigen nie aufgefallen. So, ich sehe mir aber nicht ein, warum ich den ORF nicht konsumiere, also und davon gibt es im Übrigen mittlerweile 2/3 der Österreicher, die den ORF nicht konsumieren, aber wenn dennoch zahlen müssen oder die Hälfte. Und jetzt so zu tun, als hätte der ORF für einen Menschen die gleiche Wertigkeit wie eine Geburtenstation, würde ich sagen, ist ein wenig zu hoch gehängt. Oder das solidarische Gesundheitssystem. Oder das solidarische Pensionssystem. Also, so. Und jetzt kommen wir nämlich des Pudels Kern. Und im Übrigen auch von der Berichterstattung und wie es der ORF teilweise anlegt, mit all seinen Fake News, die er produziert hat. Ja. Und ich möchte dir nur eins sagen, ich habe ein Urteil noch immer in der Tasche, dass der ORF, man kann es gar nicht oft genug sagen, in einer Sendung zur Bundespräsidentschaftswahl gemeint hat, ich wäre strafrechtlich verurteilt. Das darf nicht passieren, aber öffentlich regeln. Das darf dir vielleicht passieren und nicht einmal dir passieren.
Das war ein Wort, das falsch war, schon zivilrechtlich, strafrechtlich. Ne? Das war der Föller, oder was war der Föller?
Nein, ich habe einen Medienprozess, ein Säumnisurteil in einem Medienprozess gekriegt. Oh, Rudi, wie viele Medienprozesse haben wir in unserer Zeit mittlerweile schon geführt? 100, okay, ich kann es gar nicht
sagen. Das ist ein lässlicher Fehler.
Ja, so ist es.
Nein, ist nicht lässlich.
So. Und dann erklärt erklären da irgendwelche zwei Gestalten vom ORF, dass strafrechtlich verurteilt worden ist.
Bist der Meinung, ist der ORF gehört schleunigst privatisiert und als Staatsfernsehen abgeschafft?
Da bin ich sogar weiter als die FPÖ, das will ja die FPÖ nicht. Ich gehe sogar, die FPÖ sagt, Gebührenfinanzierung durch Budget, alles drum und dran ist ja legitim. Es gibt die legitime Vorschläge.
Überhaupt kein Finanzierung?
Na gar nicht, privatisieren. Null. Privatisieren.
Berlusconi verkaufen.
Wer auch immer, vielleicht kaufst du das.
Aber
das, du ein
aber weißt du, was das ich muss mir einen schon dazu sagen.
Das Letzte, was ich kaufen würde,
was das, was das
überlasse ich lieber dem Herrn Berlusconi, der hat mehr Geld zu
verschenken. Was ich am lustigsten finde, ist ja, die FPÖ fordert, nein, es muss nicht jeder diese Zwangshaushaltsabgabe zahlen, die wollen wir abschaffen. Dann wird es aus dem Budget finanziert, brennen es wieder alle. Also, das ist halt, na, was heißt theoretisch, praktisch ist das so.
Gut, so, das war Runde 2, jetzt geben wir eine kurze Werbepause und wenn wir schon beim Geld sind, kommt dann die berechtigte Frage, ja, es kommt die berechtigte Frage, sind wir pleite? Ja, wir holen das jetzt auf. Weil das wird eine ganz kurze Diskussion.
Ja,
oder nein, wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, da sind wir wieder zurück. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit aufholen, weil wir doch schon relativ viel Zeit in Ihren Abend investiert haben oder Sie ihren Abend in unsere Zeit investiert haben. Schauen wir uns das an. So, langer Rede, kurzer Sinn, damit Sie heute wirklich schlecht schlafen, ja, wollen wir die Frage stellen, wie pleite sind Sie eigentlich? Ja? Ich habe mir das angeschaut. Also wir haben derzeit Staatsschulden von 424 Milliarden Euro. Jetzt wissen wir, es gibt also alles in allem mit Singles und so weiter 4 Millionen Haushalte in Österreich. Das heißt, jeder Haushalt, entweder jede Familie oder jeder Single, ist mit sagenhaften 100.000 Euro verschuldet. Ich hoffe, Sie können noch gut schlafen, Gerald.
Naja, dass die Budgetsituation desaströs ist, ist jetzt nicht nur das politische Unvermögen der jetzigen Regierung, sondern auch der Vorgängerregierung geschuldet. Wir haben allein während der Corona-Krise ja 100 Milliarden Euro hinausgepulvert nach dem Satzkost des, was es wolle, also jetzt der Sozialdemokratie das in die Schuhe zu schieben. Wäre vermessen. Es ist die Österreichische Volkspartei, es ist jene Partei, und da nehme ich durchaus Schutz für die Sozialdemokratie ein, die letzten Jahre gesagt hat, Bruno Kreisky ist der Schuldenkanzler und Bruno Kreisky hat Österreich zerstört und in Wahrheit Bruno Kreisky um Lichtjahre geschlagen hat in sogenannten Schuldenwochen, weil da kann man dem Bruno Kreisky wenigstens sagen, der hat wenigstens sinnvolle Schulden aufgenommen, währenddessen mir der Sinn bei der ÖVP und deren Finanzminister am Ende fehlt. Das, was natürlich dazu kommt, ist noch, und da muss man fair genug sein, Corona, Lieferketten, Probleme, Anstieg der Preise und. Dann, wenn der Teufel Kinder kriegt, 2022 Ukraine-Krise, Abkoppelung Gas, Abkoppelung Öl, internationale Verwerfungen.
Ja, und dann das, Sie leider im
das ist natürlich alles ein Irrsinn. Und das, was aber die Regierung, und jetzt bin ich bei der Regierung, falsch gemacht habe und jetzt bin ich beim Wirtschaftswachstum, ist, dass sich die österreichische Bundesregierung aufs deutsche Wirtschaftswachstum verlassen hat und gemeint hat, das geht von selbst. Und das geht eben nicht von selbst. Und wir sehen auch, dass der große deutsche Motor stottert. Warum stottert der große deutsche Motor? Das haben einige Experten die letzten Tage wieder mal aufs Tapet gebracht. Du kannst beispielsweise nicht in Wahrheit deine Atomkraftwerke alle abwracken, dann dich von Russland abkoppeln und von Katar auch, weil die Straße von Hormuz geprellt ist. Damit wird die deutsche Wirtschaft in dem Jahr massiv ins Chaos kommen. Und in dem Fall, wo wir angekoppelt an die Deutschen sind, wird es uns auch wieder voll erwischen. Das ist meine Prognose.
Also hat die heutige PIP-Prognose schon auf 0,5% reduziert worden.
Ja, das ist aber die Prognose, wo wir eigentlich bei 1 hätten sein sollen. Genau, also das ist die 1. Also wir sind jetzt bald Richtung 3 und 4%
Stocker
Inflation. Stocker war eine sogenannte Schwalbe, eine Sommerschwalbe. Ja. Sie ist genau 3 Monate geflogen und jetzt ist sie abgestürzt.
Hat uns Stocker belogen oder ist der einfach ein armer Teufel, weil er so viel Pech hat und alles, was er ankündigt, halt nicht kommt?
Es ist doch vorhersehbar gewesen. Ist es doch nicht vorhersehbar gewesen? Es war doch vorhersehbar. Es ist doch klar gewesen, dass wir mit dem Problem auch, und da bin ich bei der Russlandkiste, uns von dem Gas, dem Pipeline-Gas und dem Flüssiggas von Russland abkoppeln, in eine andere Abhängigkeit begeben haben. Die fällt uns jetzt am Schädel. Es ist doch klar gewesen, dass wir von einer deutschen Wirtschaft immer abhängig wurden. Das ist keine Erfindung der jetzigen Regierung, die zuerst mit der Zerstörung der Automobilindustrie sich die wirtschaftliche Grundlage nimmt, dann mit der Abwrackung. Das Schlimme ist ja nicht nur, die haben ja nicht die Atomkraftwerke zugesperrt, die haben es abgewrackt. Du kannst sie nicht einmal mehr neu bauen. Sich quasi jegliche wirtschaftliche Möglichkeit, günstige Energie zu entwickeln, genommen hat und wir mit denen voll mitfahren. Und ich habe zitiert, was voriges Jahr im Frühjahr die erste Klausur dieser Ampelkoalition war, wo sich alle drei Ampelkoalitionäre gesagt haben, weißt du was, wir müssen eh nicht viel tun, wir warten einfach ab, bis in Deutschland die Konjunktur anspringt, weil durch die Schulden, die der März aufgenommen wurde.
Mehammer-Gugelhupf.
Genau.
So, lieber Rudi. Du bist ja ein großer Fan unseres Finanzministers Matterbauer, ja, weil du sagst, ein sehr kompetenter, kluger Mann. Der sagt jetzt, es schaut schlecht aus, wir werden noch weitere Sparpakete aufnehmen müssen. Es geht leider mit uns allen den Bach hinunter.
Das ist ja das Lustige an der Situation, dass man immer gesagt hat, die ÖVP, vor allem Bruno Kreisky sei der Schuldenmacher. Wenn man sich die Statistik anschaut, der Kreisky hat 1983 mit umgerechnet 30 Milliarden Gesamtschuld übergeben. Heute sind wir beim
1324.
So, das ist einmal ein Unterschied und da sind noch ausgerechnet ÖBB, Asfinag und andere, die müssen es nur dazu rechnen. In Wahrheit, also sind wir wahrscheinlich bei 450. So, 450, ja. 450, 460 Milliarden Staatsschulden. Es gibt eine interessante Statistik, wer pro Amtsjahr die meisten Schulden gemacht hat. Da ist der Karl Nehammer Erster mit 19,99 Milliarden pro Amtsjahr und der Sebastian Kurz ist Zweiter mit 13,12 Milliarden. Also Schwarz-Blau 2 und Schwarz-Grün. Jetzt muss man sich vorstellen, dass die Kein Problematik...
Zwang, Schwarz-Grün. Kurz war ja auch Schwarz-Grün.
Ja, ja, aber Kurz war zuerst Schwarz-Blau, dann Schwarz-Grün. So. Da hast du die Situation jetzt, dass wir Zinsen zahlen ohne Ende, das war absehbar. Wir zahlen heute mehr Zinsen, als wir Geld fürs Bildungssystem ausgeben. Und wir sind aber nicht die Einzigen. Die Amerikaner, obwohl sie jetzt einen Krieg führen, zahlen mehr Zinsen, als sie Budget fürs Pentagon haben. Das muss man sich mal vorstellen. Die Größenordnung, die geben für die größte Armee der Welt weniger Geld aus, als sie für Zinsen zahlen.
Und in also so einer wir zahlen bald mehr Zinsen, als wir überhaupt Budget haben.
So. Mhm. Und das Problem, das wir haben, ist, wir haben die Schulden auf Anschlag, wir haben die Steuer- und Abgabenquote auf Anschlag, da geht nichts mehr, da bringst du das ganze Land um, und wir haben die Staatsquote auf Anschlag, das heißt, unser Wirtschaftswachstum nicht. Das Wirtschaftswachstum, das wir zum Beispiel haben jetzt, das ist ja in weiten Teilen vom öffentlichen Sektor getrieben. Das kommt ja gar nicht aus der Privatwirtschaft. Und in so einer Situation, in so einer Schuldenfalle, deswegen gibt es ja dieses Wort, das kann nur tödlich enden, weil es gibt keine Perspektive heraus. Und jetzt möchte ich noch was sagen. Der Matterbauer sagt, ihr braucht jetzt ein Sparpaket von weiteren 2 Milliarden zu den 8, die wir schon gehabt haben. Du musst dir vorstellen, noch 2 Milliarden. Das wird wirklich wieder wehtun. Und ich sage dann noch was, so wie ich gesagt habe vor einem halben Jahr, wir werden noch ein Sparpaket brauchen, wo alle noch gesagt haben, wieso sagt der Fussi das? Sage ich da, das wird mit den 2 Milliarden auch nicht das letzte Sparpaket bleiben. Wir werden noch eins brauchen, wir werden noch eins brauchen, wir werden noch eins brauchen. Und irgendwann kannst du aber nicht mehr sparen. Weil was ist das Problem in der österreichischen Politik?
Ist dann der Finanzminister schuld, wenn wir da ein Sparpakete brauchen? Weil ich meine, eigentlich wäre er dafür verantwortlich, dass wir keine brauchen. Wir müssen halt so sparen, dass man kein Sparpaket braucht.
Das Problem
warum müssen das die Pensionisten zahlen?
Das Problem,
warum sind das nicht durch Einsparungen?
Das ist die gute Frage. Du hast in einer Firma normal aus der Vertriebsabteilung dir ein Produkt verkauft und dann hast du die Verwaltung. Was machst du bei einer Firma, wenn du die sanierst? Du schaust, dass der Verkauf stark bleibt und schaust, dass du in der Verwaltung mit den Kosten runterkommst. Genau. Beim Staat machen sie es umgekehrt. Die Verwaltung bleibt, aber die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger werden runtergefahren. Ja. Und irgendwann geht es nicht mehr. Was die Regierung tun müsste, und es ist wurscht, wer in der Regierung sitzt, ist, die notwendigen Reformen im Pensionssystem, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im Pflegebereich durchzusetzen.
Vielleicht auch bei den Förderungen, wie man heute anhand
der Förderungen gesehen hat. Förderungen hast du direkte Förderungen in Österreich von 9,1 Milliarden pro Jahr. Da hast du aber drinnen so Sachen wie Wissenschaft, wie Landwirtschaft. Mit 375.000 kannst du, das ist lächerlich. Ja?
Naja,
das ist lächerlich.
Bitte, du hast ja schon die 121 Euro für ein Billa.
Gemessen am Staatsbudget. Sei nicht so populistisch.
Ich glaube, die Leute springen da jetzt bald ins Gesicht, wenn du sagst, 375.000 Euro für einen Babler-Werbefilm sind lächerlich.
Gemessen an 9 Milliarden Förderungen sind es 0,00 wie viel?
Na, so ist das nicht.
Ja, aber was das Problem ist, Kleinvieh macht Mist.
Von 9 Milliarden? Na, wie viel sind es? Soll ich da die Prozent ausrechnen?
Rudi, weißt du, was das Problem ist? Es ist überall Kleinvieh.
Wir haben die weltweit höchste Parteienförderung.
Du erklärst überall, ja eben, überall.
Dann in SPÖ-TV und FPÖ.
FPÖ-TV fließt, ja?
Nein, nein, bei der FPÖ fließt es wirtschaftlich, Gott sei Dank, rein, weil es sehr hat. Bei SPÖ-TV schaut es nicht.
Was hat das? Ist ja Blödsinn.
Ich sag's noch bei dir gelingen.
Gerald, du bist ein Unabhängiger.
Ich bin ja Unabhängiger.
Ja, genau.
Unabhängige Zahlen. Millionen Aufrufe für Kickl, 400 für Babler.
Das ist ja nichts dran, dass du ein Steuergeld verblasst.
Nein, was mich ärgert?
Also, ist schon
es schiebt dieses Problem einer wie zum anderen wie eine heiße Kartoffel. Die 350.000, das wird das Budget nicht sanieren. Und das höre ich seit 20 Jahren, alles finanziert das Budget nicht. Nichts finanziert das Budget. Nichts, gar nichts finanziert das Budget. Daher ist auch keiner gezwungen, in seinem Bereich zu sparen. Soll einmal die Filmförderung die 350.000 Euro streichen? Fangen wir an und dann sind alle diese Förderstellen, streichen einmal ihre ganzen Förderanträge. Wir haben in Österreich mittlerweile eine ganze NGO-Industrie in Wahrheit. Das sind ja keine NGOs in Wahrheit. Da liegen ja Milliarden drin. Wenn einer von der Regierung ein Geld kriegt, ist er kein Non-Governmental Organization, wenn er am Tropf von der Regierung hängt. Das ist ja auch der Terminus Technicus NGO, ist ja vollkommen verrückt. Das sind vorgelagerte Regierungsstellen, die zeitweise Regierungspropaganda-Ideologie unter die Leute bringen, bis ausgenommen Rettungsorganisationen, Blaulichtorganisationen,
das Rote Kreuz, genau.
Ja, nehme ich ja gerade aus. Ja. So, aber alles andere nicht. Alles andere nicht. Alles andere sind Waschmaschinen für irgendwelche Parteien in dem Land. Die können dann auch noch eingerechnet. Wir müssen uns sanieren. Sanieren bedeutet, und dann bin ich bei der entscheidenden Frage, wo sind die Hauptausgaben des Staates? Beispielsweise in der Migration. Kostet uns 5 Milliarden. Warum sparen wir nicht ein auf 2 Milliarden? Warum geht das nicht? Warum tut es keiner? Warum spart man nicht die Mindestsicherung für Ausländer endlich ein? Warum tut es keiner? Weil ich sage, die Mindestsicherung 700 Millionen und darauf sagt sofort der Roto, ja, aber damit kriegen wir ja nicht alle 20 Milliarden in den Griff. Brauchen wir nicht. Also zahlen wir die 700 Millionen weiter.
Also was ist und der so Fall, die 700, die das auf wie viel kürzen?
Ah, nein, ich würde...
Nein, die 700 Millionen nein, Mindestsicherung würde das durch wie viel kürzen?
Ich würde die Mindestsicherung, also Sozialleistungen, nur mehr an Menschen auszahlen, die entweder Staatsbürger ja, oder EU-Bürger
wie viel
sind,
würdest du
EU-rechtskonform. Ganz einfach.
Das heißt, wie viel von den 700 Millionen
es gibt, keine, 20%, es gibt keinen Cent mehr für
20%.
Okay, und wie viel von den 700 Millionen sind man dann sparen? Millionen
nein, 700 sind es alleine für die für Ausländer.
560 Millionen
würdest du sparen.
In Österreich sind es
560 Millionen
österreichweit.
Würdest du
nein,
sparen,
Wien 700 Millionen.
Nur an EU-Bürger. Und
genau, österreichweit, aber nicht nur in Wien.
Ja,
Wien hat Ausländer hat 700
gesagt,
Millionen?
Er hat gesagt, 560
700 Millionen, Millionen
okay.
Ja, Ausländer.
Wie, okay, du streichst es. Weißt du, was dann das Ergebnis wäre?
Schau.
Was wäre das Ergebnis,
müssen,
Gerhard?
Ja, dass wir
reden unsere, mal ganz
wir müssen, ja, sage ich
ganz explodierende
ehrlich,
unsere, Kriminalität nein,
ab, gleichzeitig ja, abschieben,
mehr kannst
aus dem Landes bringen.
Mehr als
ganz einfach.
Wie viele Leute sind das?
Ich glaube, in Österreich werden es 300.000, 400.000 sein, okay. In Deutschland 2 Millionen.
Okay, du wirst jetzt 300.000, 400.000 Leute, die teilweise da sind, länger als 5 Jahre nicht angeschoben werden können, wirst du jetzt auf einmal abschirmen.
Okay. 200 Personen.
Was rätst du
Flugzeug? Wir haben am Tag in Österreich 3.000 Flugbewegungen.
Da bräuchte ich, das wollte ich gerade sagen.
3.000
Flugzeuge.
Entschuldige, nein, tu mal überlegen. Wir haben in dem Land an Staats- und Fliegern werden am Tag in Österreich 900.000 Menschen bewegt. Nur durch österreichische Starts und Landungen. 900.000 Menschen über unserem Luftgebiet. Nein, ich möchte es ja nur sagen. Also wie machen wir das? Wenn ich sage, 80.000 Syrer, deren Asylgrund erloschen ist, 80.000 Afghanen, deren Asylgrund erloschen sind, sind wir bei 160.000, kommst du da, ja, wir wüssten das machen. Das geht ja technisch nicht. Und ich sage, das geht technisch in der Republik Österreich, 900.000 Menschen am Tag zu bewegen. Es fahren am Tag im Übrigen 3 Millionen Menschen mit dem Auto in dem Land. Dann werde ich doch in der Lage sein, 180.000 Menschen loszuwerden.
Von Asylsuchenden vergleichen. Abgesehen davon, die kommen ja nicht freiwillig.
Du glaubst nein, nicht, wenn sie nicht freiwillig kommen, dann holst du sie ab. Es ja. Kommt ja auch ganz unfreiwillig, es kommt ja ganz unfreiwillig der Finanzpolizist in der Firma. Wir haben ja auch die Finanzpolizei, wir haben die Zollbehörden, wir haben die Polizei, die für Recht und Ordnung schlecht. Sorgt.
Darf ich ihm noch kurz bevor...
Kannst du ruhig einsparen in dem Bereich.
Das Wort erteilen, bitte. Weil wir kommen dann zum nächsten.
Ich habe es wirklich satt, es steht nur bis daher, dass ständig mit lauter Lügen und Falschbehauptungen da argumentiert wird.
Warum?
Das kannst du schenken.
Warum?
Das ist keine Diskussion. Warum? Weil ich nicht bereit bin, ständig mich mit Lügen auseinanderzusetzen. Warum? Ich muss ja meine Sendezeit dafür verwenden, den Platz, in dem du redest. Du sagst, du kannst 300.000 Leute raushauen. Das ist rechtlich nicht möglich, weil die meisten davon länger als 5 Jahre da sind, die Syrer, die 2015 kommen sind. Von denen kannst du null abschieben,
Rudi,
zum Beispiel.
Rudi, wir sind
null.
Rudi, wir sind mit dem nächsten Thema. Rudi. Jetzt machen wir eine kurze Werbepause. Beruhigt
dich. Verfassungsexperten befragt mit der einfachen Mehrheit.
Werbepause.
Den verfestigten Aufenthalt, der im Übrigen eine Österreich-Spezialität ist, sofort abschaffen.
Heute könntest du abschieben, heute wäre die Rechtssituation so. Was redst du für einen Blödsinn?
Rudi.
Die Rechtssituation ist, wie sie ist.
Rudi. Wir sind eine politische Sendung und stellen politische Forderungen auf. Wir stellen unterschiedliche weltanschauliche Standpunkte auf, um auch politische Gruppierungen, jeder von seiner Seite, selbstverständlich Lösungsvorschläge zu geben. Gut, okay, dann müssen wir sofort deiner Theorie folgend den österreichischen Nationalrat auflösen. Es darf in dem Land keine Gesetzesänderung mehr geben, denn jeder Wunsch nach politischer Veränderung ist Lüge.
Ich sage nur, was du hier forderst, was du den ganzen Tag heute hier forderst, den ganzen Abend.
Warum?
ist budgetär nicht machbar, ist rechtlich nicht möglich,
ist alles,
alles Humbug.
Es ist
in der jetzigen
machbar.
Rechtslage nicht.
Rudi, das, die Politik ist dazu da, die Gesetzeslage zu ändern.
Nicht. Jetzt geht es nicht.
Ja, du musst die Gesetze verändern.
Also jetzt gibt es Gesetze, du das weißt ja wenigstens,
wo es nicht geht. Du hast derzeit eine Regierungsmehrheit, ja. Die sagt
Moment.
Jeder einer.
Wir gehen in eine kurze Werbepause.
Wer ist politische Forderung ist eine Lüge?
Dann erwarte ich hier ein blutiges
Finale. Sind das.
Weil dann geht's
nicht,
das
sind politische Forderungen.
Wir sind gleich
Nein.
wieder da.
Na selbstverständlich.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, vor einer Sekunde ist die heftige Diskussion abgebrochen, weil es gemerkt habt, die Zeit ist auf Sendung. Also die Herren haben sich jetzt in der Werbepause ordentlich gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser letzte Einstieg jetzt blutig wird. Ich muss jetzt schon der Fairness halber zuerst einmal das Wort dem Rudi Fussi geben, weil bis jetzt hat immer der Großanfang, war jetzt schon wieder der Großanfang, dann bewegt sich ja diese Diskussion wieder nur in Richtung seines Buches, für das er selbstverständlicherweise gerne Werbung macht. Bevor er für sein Buch Werbung macht, ja, zu deiner Frage. Du bist ja der Meinung, der Gerhard Groß ist ein Schmähbruder
ja.
und ein Schwachkopf sozusagen.
Schwachkopf würde ich nicht sagen.
Na schon, das ist
Nein,
Minimum.
Das sagst du.
Na, du hast ihm vorher andere Dinge als Schwachkopf genannt. Aber bitte sehr. Ja? Und bist der Meinung, was immer er hier verzapft, ist Humbug?
Ja, das meiste, was er heute Abend gesagt hat, war mit der Realität Humbug. Schlichtweg nicht vereinbar.
Sagtest du Humbug?
Ja.
Das ist jetzt nobel formuliert, vorher hast du es weniger nobel formuliert. So, jetzt sagt er in seinem Buch, und er wird das gleich ausführen, man sollte also zumindest 2/3 der in Österreich aufhältigen asylsuchenden Ausländer wieder abschieben in ihre Heimat. Alle Syrer, alle Afghanen.
Ja.
Er wird das dann gleich ausführen. Er wird uns gleich einen Kurzinhalt seines atemberaubenden neuen Buches geben. Und du sagst, der spinnt, oder?
Schau, der Gerald macht Werbung für ein Buch.
Na,
so, das erste
er macht
Buch,
Werbung für die Abschiebung.
So,
für
den er macht jetzt einmal primär Werbung für sein Buch. Wenn er schreiben die Kochrezepte, die da Werbung für Kochrezepte machen. Jetzt würde er sein Kommt deutsches er. Publikum bedienen mit dem Buch Ab nach Hause. Bitte soll er machen. Ist mir völlig wurscht. Der wesentliche Punkt ist der, dass das wahrscheinlich, die ARD hat sein erstes Buch genannt, wie war das, eine Wichsfantasie für Rassisten. Das Buch wird was Ähnliches sein vom inhaltlichen Gehalt her.
Du es
wird
eine Ansammlung.
Ich nicht, das war der öffentlich-rechtliche Rundfunk
ja,
in Deutschland. Ich bin das auch so. Nein, glaube ich nicht. Nein, das Wesentliche ist, das wird ein Buch sein, wo wieder der Gerald Nenz Forderungen erhoben werden, die halt mit dem österreichischen Rechtssystem Stand heute nicht einmal vereinbar sind.
Du bist der Meinung, alles, Fantasien. Was das fordert, kann er sich in die Haare schmieren.
Das Problem, das er macht es ja nicht ungeschickt populistisch. Natürlich sollte man Asyl begreifen als Schutz auf Zeit. Und wenn dieser Schutz auf Zeit erloschen ist, dann sollen die Leute wieder nach Hause gehen. Das ist selbstverständlich so. Nur, die Leute, die jetzt länger als 5 Jahre da sind, haben den sogenannten verfestigten Aufenthalt, die kannst du nicht mehr abschieben. Also was wollen wir? Wir wollen, dass die gut integriert werden. Und wenn ich heute, und das ist mein Grundproblem mit diesem Ab nach Hause, kein österreichisches Spital, kein Wirtshaus, kein Hotel, kein Baustell, nichts in diesem Land würde ohne Migranten überhaupt noch funktionieren.
Ja, selbst und unser Büro nicht, weil auch da sind die Reinigungskräfte.
Zum Beispiel. So, wer macht es sonst? Und der wesentliche Punkt ist der, glauben wir, dass wir alle in einen Topf schmeißen können oder wird man differenzieren Bitte. Müssen? So. Und der Gerald macht ein Buch, das sicher nicht differenziert, sondern alle in einen Topf hat und sagt, da kann man das sparen, das sparen, das sparen, wurscht, ob stimmt oder nicht.
Kennst du eigentlich die Gründe, die bei einem verfestigten Aufenthalt selbst nach 10 Jahren zu einer Rückführung
führen? Straffälligkeit zum Beispiel,
Nein,
natürlich.
Fehlende Krankenversicherung, Belastung einer Gebietskörperschaft, Sozialhilfe, Mindestsicherung. Ich möchte es nur sagen, keine eigene Unterkunft beispielsweise. Also genau, das betrifft im Übrigen auf die meisten zu, wenn ich es da genau sagen muss, nämlich die Belastung einer Gebietskörperschaft in der Mindestsicherung. Und jetzt sind wir beim entscheidenden Thema. Schau, lieber Rudi. Wir haben die letzten 10 Jahre 9,4 Millionen, ich rede gar nicht von dem Buch, ich benenne das Problem, 9,4 Millionen nach Europa hereinbekommen, größtenteils transkontinental, größtenteils sogar illegal.
Wie viele nach Österreich?
Nach Österreich über 400.000, nach Deutschland 1,6 Millionen. Mhm. Frankreich massiv aufgenommen, nordische Staaten massiv aufgenommen. Und du kannst dich jetzt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man findet sich damit ab, was der Innenminister, aber auch die Sozialdemokratien und sagt, also wir müssen jetzt in Zukunft die Grenzen kontrollieren, was sie im Übrigen nicht tun. Das ändert aber nichts an der Situation, dass wir beispielsweise im Gesundheitssystem gleichbleibende Betten, gleichbleibende niedergelassene Ärzte haben, aber 1,6 Millionen Wohnbevölkerung mehr haben, dass wir mittlerweile 60% derer, die in der Mindestsicherung in Österreich sind, aus denen stammen, die letzten 11 Jahre hereingekommen sind, 60%, dass wir eine erhöhte Arbeitslosigkeit von 40% bei denen haben, dass wir im Bildungsbereich mittlerweile Probleme haben. Frau Wiesinger hat es wieder geschildert, ethnische Konfliktorte, Schüler in den großen Städten, nicht deutscher Muttersprache, 98%. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Rudi Fussi stellt sich auf den Standpunkt, wir können alles nichts tun, denn die rechtliche Grundlage hindert uns daran. Also wir dürfen auch keine politischen Forderungen mehr aufstellen, denn das wäre eine Lüge. Also in Wahrheit, die gänzliche Kapitulation und die Methode Hände in den Schoß, Kopf in den Sand, das, was die Sozialdemokratie hier personifiziert, seit 30 Jahren bei dem Problem macht und sie wundern, dass nur mehr 15% haben. Oder du gehst her, und das schildere ich in meinem Buch, und änderst einmal, versuchst die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention zu ändern, beispielsweise dahingehend, dass du in beide Gesetzeswerke das Wort sicherer Drittstaat einfügst. Das gibt's nämlich nicht. Der Terminus technicus sicherer Drittstaat ist in diesen Richtlinien, Verordnungen, in diesen Gesetzesmaterien, ist bei uns sogar ein Teil davon, in der Verfassung kommt nicht vor. Das nächste ist, warum gibt's keine Fluchtbewegungen nur kontinental? Also warum gibt es die Fluchtbewegung nur auf dem afrikanischen Kontinent, wenn auf dem Kontinent ein Problem ausbricht? Und Europa ist per se nicht für Fluchtbewegungen aus dem Nahen Osten oder aus Afrika zuständig. Das wäre eine europäische Initiative, beispielsweise eine Änderung. Es gibt jetzt den Flüchtlingspakt Migration, der wurde jetzt auch beschlossen im Übrigen. Vor 2 Jahren haben solche Leute wie du gesagt, das können wir alles nicht tun. Das können wir alles nicht tun, weil die geltende rechtliche Lage uns niemals erlauben würde, außerhalb der Europäischen Union, solche Leute außerhalb der Europäischen Union, solche Leute, Flüchtlingszentren.
Wann?
Es war vor 2 Jahren nicht möglich. Es war kein Gesetzesbestand. Vor 2 Jahren konnte die Europäische Union keine Flüchtlingslager außerhalb der Europäischen Union anbringen. Jetzt ändern sie es gerade. Und solche Leute wie du und viele andere sagen, das geht nicht.
Gerald, ich habe das gefordert.
Und jetzt sind wir beim entscheidenden
Punkt. Und du sagst, nein.
Ich sitze da drinnen und fordere etwas und du sagst, es ist eine Lüge. Ich erhebe eine politische Forderung, eine Zukunftsvision, nämlich der Remigration, die niemals Reintegration heißen darf. Das will ich nicht. Staatsbürger sind mir heilig und Menschen, die integriert sind, sind mir heilig. Sie sind ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Entwickle ein Remigrationskonzept und du sitzt, weil es eine Forderung ist und weil es noch nicht im Gesetzestext steht. Ist das eine Lüge?
Nein.
So, das hindert uns heute an der Verbesserung der Gesellschaft.
Fakten.
Warum?
Warum? Weiß ich nicht. Weißt du,
Terminus technicus, Drittstaatsangehörige gibt es nicht in der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Du sagst, man kann 700 Millionen bei der Mindestsicherung in Wien sparen. Ist ein
kann ich, indem ich in Zukunft die Sozialleistungen in Österreich nur mehr auf EU-Angehörige und auf Österreicher reduziere. Ist geltendes Recht.
Und was wäre die Auswirkung?
Die Auswirkung wäre, dass Flüchtlinge in Österreich gemeinsam wie in Ungarn kein Geld bekommen und hier nicht bleiben wollen. In Ungarn wollten sie auch nicht bleiben. Gut, du wirfst immer Viktor Orban vor, dass sie nach Österreich oder nach Deutschland gekommen sind. Logisch, weil der Viktor Orban Asylwerbern keine 9.000 Euro wie in Wien auszahlt, sondern sagt, du hast 25 Euro und der Gutschein für Langosch.
Jeder Mensch, egal ob Tourist oder Flüchtling oder Wirtschaftstreibender, wenn er vor die Wahl gestellt wird, ob er Deutschland, Schweden, Österreich oder das heruntergekommene, versiffte Ungarn wählen will, entscheidet sich mit Sicherheit für Österreich. Ist doch völlig logisch. Das hat doch gar nichts damit zu tun.
Schau dir
die ländlichen Bereiche Ungarns an.
In Wien oder in Budapest leben kann,
weniger. Budapest ist eine wunderschöne Stadt. Rom ist eine wunderschöne Stadt, ist auch heruntergekommen. Neapel, wunderschön, sind tolle Länder. Aber weißt du, was ich nicht verstehe?
Du sagst, 9,4 Millionen sind nach Europa gekommen, habe ich richtig verstanden.
400.000 100.000 nach Österreich.
Okay, 9,4 Millionen, die nach Europa kommen, sind 1,2% der Gesamtbevölkerung. Und du willst mir erklären, dass eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, 1,2% ihrer Gesamtbevölkerung zusätzlich an Zuwanderung aufzunehmen in einer Krisensituation? Das willst du mir ernsthaft erzählen? Dann bist du ein...
Dann hole ich noch mehr.
So. Nein, Gerald, die sind gekommen, die sind ja gekommen, weil Krieg war. Weil Krieg war. Und du forderst von den Leuten,
ja,
was
Rudi,
das unten
eben,
die meisten,
es war
90%.
Es war Krieg. Syrien, Afghanistan ist der Asylgrund erloschen. Syrien ist das Assad-Regime weg. In 80.000 Asylanträgen von Syrern steht das Regime Bashar al-Assad.
Ja.
Das ist erloschen.
Und jetzt
also zurückzuführen.
Gerald,
dann kommen solche Leute zu dir und sagen,
Gerald,
wir können den
Gerald,
zurückführen.
Das ist, Gerald, Entschuldigung,
so.
In Syrien regiert ein Kopfabschneider, ein ehemaliger IS-Terrorist.
Der mittlerweile vom
und
Trump
in Afghanistan, ja, der Trump ist ja nicht ganz dicht, und in Afghanistan regieren die Taliban.
Ja.
Was ich nur sagen will, ist, die ganzen Zahlen, die du da nennst,
warum?
Machen nur eine schlechte Stimmung. Nenn einmal die Zahlen, ja, von den Ausländerinnen und Ausländern, die an den Baustellen arbeiten,
ja, darum
die
einen Beitrag
leisten.
Nein, darum
nein,
müssen wir auch.
Aber du hast
jetzt alle werden grad, jetzt werden gerade durch den Trump
nein,
und durch den Netanyahu die armen Islamisten geschädigt. Deiner Linie entsprechend müssen wir auch die schlechten von deren
du bist ein,
weil die werden auch verfolgt.
Gerald, du bist ein ganz übler Populist.
In keinster Weise. Ich bin Realist.
In keinster Weise
in
bist keinster du jetzt Populist.
In keiner Weise.
Genau, du bist so wenig Populist, wie du unabhängig bist.
Ich bin unabhängig.
Gar nicht.
Ich
gar
bin
nicht. Gerald, du bist nicht unabhängig. Du sitzt da wie eine FPÖ-Sprechpuppe und wenn es dich dann noch freut, bringst du irgendwelche AfD-Inhalte und das Ganze vermanschst in irgendwelchen Büchern, wo du die Menschen aufhetzt. Das bringt dir keine Lösung. Wir müssen schauen, dass Leute da sind, die wir nicht mehr loswerden. Dass die, steht da was drinnen, dass
ja,
wir Deutschkurse brauchen? Steht da was drinnen, dass wir mehr Integrationsgelder brauchen? Steht das drin?
Rudi.
Steht nicht drin.
Rudi.
Und die Wahrheit ist folgendes, ich bin noch immer am Wort, Gerald.
Ja.
Das ist zum Krähenreiben, weil Leute dich nicht loswerden, sagst du, na vielleicht werden wir es irgendwann einmal los, also machen wir mit denen jetzt nichts. Ich sage dir, jeder, der da ist, den müssen wir qualifizieren für den Arbeitsmarkt, damit er Steuern zahlt und nicht uns Steuern kostet. Jeder, der da ist, der muss Deutsch sprechen lernen, weil die leben hier und
ja,
die werden mit größter Wahrscheinlichkeit da bleiben. Wer hat denn gekürzte Deutschförderkassen? Werden? Sebastian Kurz unter Schwarz-Blau, bitte
ja,
beschäftigt dich einmal mit Fakten. Ja, das gehört jetzt noch immer weg.
Das ist von 8 Jahren her.
Das gehört jetzt noch immer weg.
Das ist ja 8 Jahre her, jetzt ist der Kurz plötzlich schuld.
Der hat's gehört.
Also der Kickl ist an der Straße von Hormus schuld, FPÖ, die V an der Kulturförderung für Bauern. Der Kickl vor 8 Jahren für die Integrationsmaßnahmen.
Aber du bist kein Populist.
Ihr sitzt in
aber
der Regierung.
Aber du bist kein Populist.
Ihr sitzt in der Regierung.
Wer
Freunde
ist ein Innenminister? Wer ist Innenminister?
Sitzt mit der SPÖ in einer Koalition?
Wer ist Innenminister? Welche Partei?
ÖVP.
Danke.
Gestützt durch die sozialdemokratische Parlamentsfraktion.
Ja,
stellt einen Misstrauensantrag
genau
gegen
ihn. Ja,
ah, das geht nicht. Gell? Das sind Posten wichtiger. Gell? Das Sitzen auf die fetten Sesseln und das Kassieren von den 20.000 Euro ist wichtiger.
Beim Kunersee ist es kein fetter Sessel, bei den anderen ist der fetter Sessel.
So, das ist aber beim entscheidenden Thema. Warum geht in der Steiermark plötzlich die Sachleistungskarte und nicht mehr die Bezahlung der Asylwerber?
Und wie viel sind
warum
heimgegangen?
Geht das?
Wie viel sind heimgegangen?
Sicherlich schon einige. Ich liefere dir die Zahlen. Einiges in der Steiermark, Gott sei Dank gelungen. Die ganze NGO-Asylmafia kriegt kein Geld mehr.
Gerald,
ganz einfach.
Gerald.
Das erwarten sich
aber
die Menschen in dem Land.
Aber heimgegangen ist niemand.
Was?
Da ist kein einziger heimgegangen.
Also ich glaube, es gibt kaum mehr welche, die gerne in der Steiermark sind.
Das stimmt ja nicht.
Weil die Grundlinie auch gegenüber Asyl- und Sozialmigration eine andere geworden ist in der Steiermark. Und um das geht's.
Bekommen
geht um
Asylwerber in der Steiermark Geld vom Staat oder nicht?
Es geht einen Paratigmenwechsel, Sie kriegen eine Sozialleistungskarte.
Kriegen Sie Geld oder nicht? Kostet das oder nicht? Kostet das oder kostet
natürlich kostet
das. Ja, das kostet
Sachleistung,
und
gekürzt.
Gegen das
weniger
du
als in Wien. Ein Bruchteil von
okay
Wien.
Wie viel?
Ein Bruchteil von
Bruchteil
Wien. Bruchteil
wie viel Prozent von Wien?
Rudi.
Wie viel Prozent
Rudi
von Wien?
Rudi, du verwechselst.
Fakten.
Schau, Rudi.
Fakten.
Jetzt sind wir beim vierten Punkt.
Wie viel
also
Prozent?
Die Roten geben in Wien 9.000 Euro aus und der Kunersee geschult und die Steuermark.
9.000 Euro.
Wer so
wenn eure sozialistische Propaganda 9.000 Euro für Asylbewerberfamilien in Wien ist sicher. Naja, mehrere. wenn jedes Mal die FPÖ schuld ist, wenn das das einzige Propagandawerkzeug der SPÖ ist, für das eigene Scheitern immer der FPÖ die Schuld zu geben, dann wird sie die Probleme in dem Land.
Na, aber ich finde es nur lustig, weil dort kandidiert nicht nur der Herr Kummersig für den Landeshauptmann, der ist Landeshauptmann. Ja. Und trotzdem kriegen die Asylwerber, denen obwohl denen du nichts geben willst. Ja. Sieht man mal wieder, wie die FPÖ ist in der Opposition. Reißen sie die Goschen auf. Sitzen sie da. Rudi. Und dann hat Kummersig regiert. Und Rudi. Was kürzt
Rudi. Also, du rufst deinen Freund, den Haberer, den Max.
Nein, was kürzt
er? Er soll die aufmunitionieren, weil dann braucht er dir die WhatsApp nicht schreiben, damit du weißt, was du da drinnen sagst.
Ich
bereite mich auf die Steiermark-Zahlen vor und wir machen nächste Woche ein 10-minütiges Steiermark-Special. Ich bringe alle Zahlen mit.
Ich brauche kein Special. Ich weiß nur, dass die Leute wissen müssen, was wissen die Leute wissen, ja. Dass in einem blau regierten Bundesland überhaupt nichts
gestrichen
worden ist, sondern die
kriegen genauso. Asylwerber weniger kriegen als in Wien.
Um wie viel, du sagst einen Bruchteil und in Wahrheit sind es 100 oder 200 Euro weniger.
Na bitte.
100 oder 200 Euro weniger. Das ist der große blaue Erfolg. Mach dich nicht lächerlich.
Rudi, bitte. Perfekt. Aber das sind für dich läppische Zahlen. Ja. Es sind ein paar hundert Euro für Leute, die mehr danken müssen, sind alles läppische Zahlen. Ja. Es sind 200 Euro weniger für einen Asylwerber, keine läppische
aber das,
Zahlen.
Und damit saniert der Herr Kunde sich.
Alles läppisch.
Wie viel bringt denn das? Du hast ja gesagt, mit dem kann man eine Spritpreisdeckung
Rudi,
finanzieren.
Rudi, wir sind im Kampf höher. Es geht darum,
na, weil du dich nicht auskennst.
Die Asyl- und Migration, ein blassen Schimmer, die Asyl- und Migrationspolitik einen Paradigmenwechsel.
Ja, in der Steiermark.
Dafür werbe ich in meinem Buch.
Genau.
Ab nach Hause, ab Mai im Handel.
Ja, genau.
Kann man jetzt schon vorbereiten.
Jetzt haben wir das auch untergebracht. So, danke, meine Herren. Man sieht wieder, ihr liebt euch.
Ich bringe nächstes Mal wieder so Dokumentenmappen.
Weil ihr euch so liebt, sehen wir uns morgen Abend wieder. Bei warum 10 Jahre
UE24. Das wird live übertragen?
Am Samstag wird es dann auch hier bei UE24 TV gesehen.
Auch live.
Wir werden morgen im Belvedere miteinander diskutieren und Samstagabend wird man es dann hier auf.
Da darf der Groß sogar hingehen, oder was?
Der Groß, glaube ich, darf hingehen, wenn du ihn lässt. Und falls es dort nicht zu Tätlichkeiten kommt, wenn ja, bitte passt mal auf den Kuss von Klimt auf und zu einer Schlägerei kommt. Von der Wand runter.
Du bist nicht gut versichert. Du.
Ja, eben. Ja. So, also, das war's für heute. Dankeschön. War eine wie immer sehr angeregte Diskussion mit einem schon ziemlich verzweifelten Rudi Fussi, der sagt, er hält den Groß nicht mehr lange aus. Mit einem extrem,
wenn er keine Fakten bringt.
Ne? Mit einem extrem wütenden Gerhard Groß, dem das
politische
alles.
Politische Forderungen sind Lügen.
Dem das alles wurscht.
Ich werde
das
jetzt
Nein, deine Forderungen passieren aus Lügen.
Nein, in keinster Weise. Alle machbar.
Den Markt bringt. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir haben Ihnen den Schlaf nicht allzu sehr versaut mit diversen Negativmeldungen von der Schuldenlast, die auf Ihrem Bett sozusagen lastet, bis zur Frage, wie werden wir die Asylsuchenden los? In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Morgen sehen wir uns wieder, wie immer, an einem spannenden Mittwoch. Bis dann.